Dieser Podcast wird präsentiert von N&P Informationssysteme aus Merane. N&P ist seit über 25 Jahren Partner der Eispiraten und des ETC. Das Familienunternehmen digitalisiert den Mittelstand für Kunden aus Industrie und Bauwesen. 200 Teammitglieder arbeiten als Berater und Softwareentwickler in spannenden Projekten zusammen. Bei N&P finden Sie nicht nur IT-Experten, sondern auch Konstrukteure, Produktionsplaner, Bauingenieure und Architekten, die ihr Fachwissen in die gemeinsamen Projekte einbringen. N&P wächst kontinuierlich und ist immer auf der Suche nach passenden Talenten. Neben Ausbildung, BA-Studium, Praktika und Abschlussarbeiten ist natürlich auch der Direkteinstieg möglich. Gerne in Merane, Dresden oder an einem unserer insgesamt 7 Standorte. Weitere Infos findet ihr unter www.nupis.de/karriere.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Podcast-Zeit, wieder eine Woche vorbei. Und ja, die Podcast-Pause nähert sich dem Ende, aber noch ist es nicht so weit. Und es gibt ja auch ein bisschen was zu besprechen. Das Potpourri ist ja doch wieder ein bisschen angewachsen, gerade auch an dem heutigen Tag. Es ist Mittwochabend und Nomi grinst mich wieder an, obwohl wir eigentlich uns vis-à-vis treffen wollen, hat es wieder leider nur für eine Videoschalte gelangt. Aber Nomi, grüß dich.
Grüß dich, Steve. Hallo an alle Zuhörer.
Leider ein bisschen mit Verspätung, aber wir haben alles Technische jetzt hingekriegt.
Ja, das war ein aufregender Start. Eigentlich wollten wir schon vor über einer Stunde anfangen, aber naja, was halt manchmal so im Leben alles dazwischen kommt.
Lass wir das mal so stehen, genau. Und in der Zeit hat man natürlich, oder hatte ich ein bisschen Zeit, bei Instagram ein bisschen rumzugucken und habe gesehen, dass, ja, und das soll auch unser erstes Thema sein, Blacky sein Karriereende verkündet hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein verdienter Spieler der Eispiraten, der die letzten Jahre in Rostock hat ausklingen lassen. Davor war er noch in Hannover. Und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich denke, es ist ja mehr als gerechtfertigt, wenn wir über Blacky mal noch ein paar Worte verlieren, oder?
Ja, also war natürlich überrascht, dass jetzt die Mitteilung kam, dass er jetzt seine Karriere beendet. Aber am Ende muss man ja sagen, also er hat sich ja auch da nochmal ausdrücklich für die Zeit in Grimmitschau bedankt. Also eigentlich so neben den Eisbären Berlin, wo er halt seine ersten Schritte dann im Profi-Dasein gemacht hat, war man ja dann da auch der einzige Verein, der da genannt wurde. Das bedeutet uns natürlich sehr viel. Ja, und am Ende hat er ja immer hier noch einen ordentlichen Stein im Brett. Ist definitiv ein Spieler, den man hier nicht vergessen wird und immer irgendwie dann ja noch im Hinterkopf hat. Wenn ich Stadionführungen mache und wir dann immer so ein bisschen bei den Spielerschlägern lang gehen, dann erzähle ich auch jedes Mal immer von ihm, weil er hatte immer den kürzesten Schläger von allen gehabt, der gefühlt nur so einen Meter lang war. Ja, aber das ist dann halt immer so eine ganz lustige Sache. Also von daher ist natürlich sehr, sehr schade, dass er seine Karriere jetzt beendet. Wünsche Ihnen an der Stelle natürlich alles Gute für den weiteren Weg, den er geht. Und dass er da natürlich ja dann jetzt Fuß fasst im zivilen Leben. Er hat ja bei uns damals so eine Ausbildung so als Schweißer, glaube ich, gemacht. Ne? Von daher, ich bin gespannt, wohin es ihn treiben wird.
Der hat nicht... Ich sehe gerade deine Katze. Das ist echt verstörend irgendwie gerade. Der hat eine Schweißerausbildung gemacht.
Ja, der hatte damals irgendwie auf jeden Fall so eine Metallbearbeitungsausbildung nebenbei gemacht. Das war entweder, also so im Sommermonaten war das, glaube ich, gewesen. Ja, weil er wollte ja, wenn ich es recht in Erinnerung habe, hat er ja ein Motorrad auch gehabt und hat er auch gerne rumgeschraubt. Und glaube so, dass seine Idee war, vielleicht dann im Nachhinein mal so eine kleine Schrauberwerkstatt irgendwie aufzumachen. Ob das noch immer so ist, weiß ich nicht. Aber irgendwie über so ein Berufsbildungswerk, damals gab es einen Post, dass der da, ja, ich sag mal, in der Metallverarbeitung sich weitergebildet hat.
Das hat er bei uns gemacht?
Ja, ja.
Und fällt dir noch eine spezielle Anekdote zu Blacky irgendwie ein?
Naja, ich sag mal, also gerade durch die also Zeit da als Mannschaftsbetreuer, er war halt immer, hatte immer flapsische Sprüche auf der Lippe gehabt. Mhm. Aber hat sich auch viele Freiheiten oder ich sag mal, das war noch so ein richtiger, ja, cooler Profi gewesen. Da haben wir nach dem Spiel auch noch ein Bier getrunken zusammen und gequatscht und ja, die irgendwie auch die ganze Eishockey-Welt halt ein bisschen durch seine Augen, so wie er als Typ war, auch ein bisschen durch seine Augen gesehen. Also er hat das jetzt auch nie so vollends 100% ernst genommen, würde ich meinen. Sondern hat das alles so mit seinem Spaß, was er halt am Spiel hat, verbunden. Und ja, war damals auch auf jeden Fall, wo er halt für sich so gesagt hat, dass der Spaß am Spiel und das Miteinander der Kabine, das ist für ihn fast noch wichtiger gewesen, wahrscheinlich als das Spiel an sich selber. Sondern einfach, er wollte, und deswegen ist er wahrscheinlich auch so lange da geblieben, einfach damit, weil das alles so stimmig war. Damals noch mit Schlenks, mit Sheets, mit Walshy, Felix, waren ja alles so die ganzen,
Kaba,
die damals da waren, genau, die lange da waren. Und das war seine Zeit. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die da zusammen auch eine richtig coole Truppe waren.
War leider zu der Zeit nicht ganz so erfolgreich. Ich glaube, wenn ich mich so richtig erinnere, die Zeit gerade von Blacky und so, das war so die Zeit, wo wir viel in den Playdowns gestruggelt haben und ich hätte es halt wirklich gern mal gesehen, hätten wir mit der Truppe mal so Playoff-Eishockey gespielt.
Hat damals zu Hause, habe ich noch im Hinterkopf, in der Verlängerung den entscheidenden Treffer geschossen gegen Ravensburg, wo wir in den Pre-Playoffs gegen die weitergekommen sind.
Ah, okay, ja.
Ja, also er hat auch mal erfolgreiches Eishockey gespielt und
ja,
da sogar seinen
so
Teil zu beigetragen.
Die ganzen Jahre in Grimmitschau siehst, war es halt doch relativ... Ja. Selten, sage ich mal so.
Ja, er ist mit uns durch viele Tiefs gegangen.
Genau, genau. Also leider viel zu viel Playdowns gespielt in den Jahren. Das hat sich jetzt zum Glück die letzten Jahre gebessert. Und jetzt ist es halt doch vorbei, ne? So.
Wäre auf jeden Fall schön, ihn und, sag ich mal, auch noch so ein paar andere Wegbegleiter, wenn man die vielleicht irgendwann mal noch in Grimmitschau noch mal sehen könnte für so ein, ja, ich sag mal, Abschiedsspiel, auch Schlenks oder so. Ja, einfach um dem Ganzen so diese Grimmitschauer Geschichte, die da oder Truppe, die da so über 4-5 Jahre auch gewachsen ist, dass man dem Ganzen auch vielleicht nochmal Tribut zollen kann. Ich denke, da würden sich viele Fans drüber freuen, wenn man da eine lockere Atmosphäre, so ein bisschen das Gestolper anschaut und danach noch ein Bier miteinander trinken kann. Ich denke, das hätte auf jeden Fall was.
Holen wir noch einen Philipp Gungel und einen David Wolf dazu, dann haben wir die Truppe komplett.
Zum Beispiel, ja.
Zum Beispiel. Ja, Nomi, bevor wir auf unsere Themen schauen, die Grimmitschau betreffen, wie gesagt, parallel läuft ja gerade Playoff-Eishockey, zumindest läuft es bei mir. Ich weiß nicht, wie viele Zuhörer jetzt momentan auch noch Bock haben, Eishockey zu gucken. Ich bin momentan schon wieder ein bisschen hyped und gucke mir gerne die DEL2-Playoffs an. Momentan läuft gerade Regensburg gegen Rosenheim und ist eine sehr schöne Serie. Da können wir direkt das Thema anschließen. 122 Minuten und 35 Sekunden. Das längste DL2-Spiel der Geschichte.
Ja, und wenn ich daran denke, wie wir damals in Rosenheim standen, wo es auch ewig lange hin und her ging und irgendwann kurz nach Mitternacht der Treffer damals gefallen ist, an einem Dienstag, weiß ich, wie schlimm das ist, das anzugucken. Mhm. Also Hut ab am Ende natürlich vor den Spielern, so eine Leistung abzurufen, so lange durchzuhalten. Gesehen habe ich es natürlich nicht. Vielleicht auch Gott sei Dank, weil am Ende bleibst du ja dann hängen, wenn du einmal sowas buchst und willst dann auch mit jeder Minute wissen, wie es dann doch ausgeht. Aber ja, es hat dann natürlich spielerisch, soll es ja ein bisschen abgenommen haben. Aber man muss ja, glaube ich, dann einfach sagen, Hut ab. Also zwei Spiele trotzdem durchzuziehen. Und selbst wenn man ja nur so Begleitschutz fährt, das ist alles anstrengend, jeder Schritt tut weh. Mhm. Man wird müde, man hat wahrscheinlich 10 Liter Wasser ausgeschwitzt, also ich möchte nicht wissen, was das für eine körperliche Anstrengung am Ende ist.
Ja.
Und von daher Hut ab und da muss man am Ende sagen, bei so einer Spieldauer, da gewinnt nicht zwingend das bessere Team, sondern einfach das glücklichere, wo dann ein Fehler entscheidet. Es war ein Kacktor am Ende, ne? Vom Schoner prallen gelassen, Torhüter war halt nicht aufmerksam und er kann nicht dann vorbeischieben. Ich weiß damals bei uns, wo wir in Rosenheim gespielt haben, das war genauso eine Möhre, 2-1 und mit der letzten Kraft schiebt er den Puck irgendwie noch gegen Mitte, wo einer den Schläger langgestreckt noch reinhält. Könnte man sich eigentlich auch sparen, aber er war halt drin. Für Regensburg natürlich ein richtig wichtiger Sieg und man sieht es ja jetzt am Ende, wenn sie dann heute gewinnen sollten, dann auf jeden Fall Rosenheim ordentlich unter Druck, die Serie noch zu drehen und die sind ja meiner Meinung nach schon der ambitionierter.
Da kann ich ja direkt Wind aus den Segeln nehmen. Also es hat ja gerade eben Regensburg das 2-3 geschossen und nicht mal 4 Sekunden später hat jetzt Rosenheim direkt im Gegenzug das 4-2 wieder erzielt. Also.
Ach so, es war ein Anschlusstreffer von Regensburg.
Ja, genau.
Also okay, ich dachte, die haben geführt.
Regensburg ist in die Pause gegangen mit einem 1-0. Dann hat Rosenheim in den ersten Minuten vom zweiten Drittel das Ding gedreht auf ein 3-1. Jetzt ist es 3-2 gefallen für Regensburg und 4 Sekunden später das 4-2 wieder für Rosenheim. Also das ist
eine
Gruppe,
noch ein bisschen was im Tank zu sein.
Die sind schon, das ist schon ein krasses Spiel. Ja, dann lass uns direkt aufs nächste Spiel schauen, was für relativ viel Aufsehen momentan gesorgt hat in der zweiten Liga. Das ist das Spiel gestern, Weißwasser gegen Kassel. Muss ich ganz ehrlich sagen, also das Spiel an sich, ich habe es ja auch verfolgt so ein Stück weit, war eigentlich normales Playoff-Spiel, eine gesunde Härte, ging hin und her, war eigentlich gut anzuschauen. Was natürlich heute rauskam, so im Nachhinein, war natürlich ein bisschen, wurde gesagt, das wow, okay. Da versuche ich noch ein bisschen ja, meine Meinung zu finden, wenn ich ehrlich bin. Denn Weißwasser hat ja heute mehrere, oder die Lausitzer Rundschau war es ja im Endeffekt, glaube ich, die haben mehrere Artikel veröffentlicht. Einmal, dass die Lausitzer Füchse Anzeige erstattet haben gegen den Trainer Todd Woodcroft, weil es einen Disput gab mit dem Stadion. Gaststättenbetreiber, so ist richtig. Und da soll es wohl dazu gekommen sein, dass der Gaststättenbetreiber wohl Videos angefertigt hat vom Training. Das hat den Todd Woodcroft nicht gefallen, den Trainer vom Kassel. Der hat dann gesagt, er soll das bitte unterlassen. Dann gab es da wohl ein Disput, in Wortgefecht und dann soll wohl diese Kopfabgeste gefallen sein. Und Kassel hat dann wiederum ein Statement heute Abend rausgegeben, wo es hieß, hey, das wurde doch schon längst ausgeräumt. Man hat sich danach nochmal getroffen, nach dem Training mit dem Stadionbetreiber und hat das eigentlich aus dem Weg geräumt. Und deswegen war es für Kassel sehr, sehr überraschend, dass dann doch noch die Strafanzeige gegen den Trainer gekommen ist, gegen Todd Woodcroft. Das ist das eine. Und dann hat Weißwasser heute bekannt gemacht, dass es wohl vorm Spiel Gespräche zwischen Kassel und den Schiedsrichtern gegeben hat. Das fanden sie nicht so angebracht. Kassel wiederum hat gesagt, das ist ganz normal, dass man sich vorm Spiel mit den Schiedsrichtern unterhält und es hätte jeder die Möglichkeit gehabt. Also ja, ich versuche dann noch so ein bisschen meine Meinung zu finden, ob das jetzt ein bisschen so ein schlechter Verlierer-Move von Weißwasser ist oder ob es gerechtfertigt ist. Wie blickst du da drauf?
Ja, schwierig. Also das ist auch so ein bisschen, dann schneid's mal jetzt kurz an, aber was dann auch so bei Deggendorf Duisburg ist, diese Empörtheit, wie es halt in der heutigen Zeit so ist, also gefühlt bewahrt ja keiner mehr eine ruhige Sekunde, um einfach mal in Ruhe über irgendwas nachzudenken, sondern wird sofort in die Tasten gehauen und sich empört, wie irgendwas immer sein kann. Fangen wir mal, also das verstehe ich halt immer nicht, beziehungsweise finde ich es halt einfach unnötig. Fangen wir mal von vorne an mit den Stadionbetreiber, also grundsätzlich natürlich so eine Kopfabgeste, gehört sich nicht. Was die Begleiterscheinungen ringsrum sind, die kennen wir alle nicht. Natürlich muss man dann halt einfach sagen, sowas kann er sich dann am Ende sparen, wenn es denn so gewesen ist. Wenn natürlich aber auch der Stadionbetreiber irgendwie das Training filmt, ist das jetzt auch nicht feine englische Art. Natürlich trainiert man in Weißwasser, aber ich denke, so wie Rohrbach gesagt hat, ist es so ein Gentleman's Agreement, dass wenn man mit einem Schiri redet, sozusagen die andere Mannschaft mit dabei ist, gehört sich sicherlich auch, dass wenn man in einer Eishalle ein Training abhält und die Eiszeit gestellt bekommt, dass da kein anderer da ist, der dann sowas festhält und filmt, das dazu und mit den Schiedsrichtern reden, da habe ich so ein bisschen meine eigene Meinung. Ich weiß jetzt natürlich nicht, in welchem Bezug die dorthin gegangen sind, aber ich kann ja jetzt sagen, in Krimmetschau ist die Schiri-Kabine unmittelbar neben der Gästemannschaft. Da kriegt kein Mensch von uns mit und die müssen ja beide durch einen Eingang, die machen sich beide warm, die einen spielt draußen Fußball, die anderen joggen, kriegt keiner mit, was da irgendwie vielleicht mal gesprochen wird. Auf der anderen Seite, wo ich Betreuer war, sind die Schiris zu uns rübergekommen und haben zum Beispiel ihre Schlittschuh schleifen lassen, wenn's mal, ne, wenn die nicht scharf waren oder so. Oder ich habe meinen Sackschutz vergessen, habt ihr meinen Sackschutz oder wir brauchen mal noch ein Handtuch. Ja, na geil, wenn das halt jemand anders gesehen hätte, wenn da zwei Schiris rüber wandern und stehen dann halt eine Viertelstunde oder kommen eine Viertelstunde nicht wieder, weil sie auf ihre Schlittschuhe gewartet haben, ne? Da hätten die ja genauso Hirngespinste machen können. Am Ende redest du da ja auch nicht miteinander, ne? Aber woher sollten der Außenstehende wissen, der jetzt vielleicht sieht, oh, die gehen zum Schiedsrichter, was die denn überhaupt wollen, ne? Oder was, wenn der Schiedsrichter wohin geht. Also das finde ich halt schwierig zu beurteilen. Es wurde, also wie ich es mitgekriegt habe, wurde ja dann gesagt, sie hätten wohl nochmal die Bedeutung des Spiels vorgehoben. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, ob ein Schiri da was braucht. Am Ende muss man ja auch sagen, du hast den Hauptschiedsrichter, du hast die Linespersons mit dabei, vielleicht ist gerade noch irgendjemand anders mit in der Kabine. Also du kannst ja nicht auf 3 oder 4 Mann gleichzeitig irgendeinen Einfluss ausüben im Sinne von, wir sind hier in der rumänischen dritten Liga und bitte pfeif mal für uns. Also das wird nicht funktionieren. Also ich glaube, die Worte, die gefallen sind, die werden auch nicht der Rede wert gewesen sein, beziehungsweise glaube ich nicht so, dass man sagt, die haben irgendeinen, wo die sagen, oh geil, jetzt Pfeifung für Kassel, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ist ein bisschen spannend natürlich. Also von daher, wie du halt auch sagst, so die Meinung bilden, schwierig. Ich finde es halt absolut eigentlich ein bisschen unnötig. Wirft halt so ein sinnloses Licht auch wieder auf den Eishockeysport. Gerade diese Thematik mit den Schiris, wo man jetzt denken könnte, jetzt ist da irgendwas gedreht. Kassel rückt, wird ein schlechtes Licht gerückt. Ja, und Weißwasser steht aber irgendwie da in der ganzen Sache auch nicht so blendend da, finde ich. Also es sind so Nebenkriegsschauplätze, die kein Mensch braucht.
Im Endeffekt gibt es dadurch mehr Verlierer als Gewinner.
Genau, jetzt hast du halt wieder die eine Seite, die sagt, ja, jetzt soll Weißwasser die Serie gewinnen oder Kassel soll halt einen Aufstieg wieder nicht schaffen und welche rechtlichen Konsequenzen gibt es und sperre ich jetzt einen Trainer und so weiter und so weiter. Was wird wahrscheinlich passieren, wenn es keine Zeugen gab, wird das Verfahren eh eingestellt, Aussage gegen Aussage, hast du gar nichts gekonnt.
René Rodosch hat eh gesagt, dass es abseits der DL2-Richtlinien und DEB-Richtlinien war. Das ist jetzt ja eher ein Zivilverfahren, was es gibt, weil es halt wirklich, es war zwar im Stadion, aber das Stadion hat ja nichts mit der DL2 zu tun, das ist ja eine städtische Einrichtung, das heißt, es ist eigentlich eher eine zivilrechtliche Sache.
Ja, genau. Ich hätte ja Weißwasser noch ein Hausverbot erteilen können, wenn sie das wollen. Aber ja, also ich glaube, am Ende muss man da einfach einen Strich drunter setzen und sagen, konzentriert euch aufs Eishockey spielen, der Bessere soll weiterkommen und so ein Quatsch braucht es am Ende nicht.
Definitiv, das lassen wir jetzt genau auch so stehen. Du hast gerade eben auch schon angesprochen, die Oberliga-Playoffs, da gibt es ja einige heiße Duelle. Lass uns mal auf eins eingehen, das ist Deggendorf gegen Duisburg, das hast du gerade eben schon angerissen, da geht es auch relativ heiß her, da gab es dann, ich glaube, war es nach dem ersten oder nach dem zweiten Spiel, da hat Deggendorf sozusagen nachträglich, nach dem zweiten Spiel, danke, da hat Deggendorf erwirkt, dass nachträglich 2 Spieler von Duisburg noch gesperrt werden, das fand ich ziemlich krass, weil das ja auch so eine Geschichte ist, mit Tatsachenentscheidung, die Schiedsrichter haben es auf dem Eis nicht gesehen, aber Deggendorf sagt, hey, da sind Sachen passiert, die gehören nicht zum Eishockeysport, zum Beispiel ein Spieler wurde wohl abseits des Eises durch einen Schlag die Nase gebrochen, das sind so Sachen, das wurde dann noch beim Schiedsgericht eingereicht und man hat die beiden Spieler noch gesperrt, das hat schon mal den ersten Zündstoff reingebracht und dann hat jetzt Duisburg gestern in Deggendorf gespielt. Und die Deggendorfer Fans haben wohl, man weiß es nicht, ob es ein echtes Tier war oder nicht, aber wohl einen Fuchs an die Gäste, beim Aufwärmen an die Gästebank aufgehangen, einen toten Fuchs. Das hat natürlich auch für Schlagzeilen gesorgt, gerade in der heutigen Zeit ist es natürlich sehr, ja, sehr gewagt, so eine Aktion. Kann man jetzt gut oder schlecht heißen, im Endeffekt. Damals in den 90er Jahren schon sind Schweinsköpfe geflogen zwischen Krivitscher und Selb, aber das war halt eine andere Zeit damals, ob man das heute noch so machen kann, muss und darf, steht dann auf einem anderen Blatt Papier.
Ja, also am Ende war es ja ein Fuchsfell. Also es war jetzt nicht, dass du sagst, die haben jetzt einen totgefahrenen Fuchs von der Straße mitgenommen, der noch irgendwie da halb lebendig war, in Anführungsstrichen. Oder also ein ganzer Montur, es war halt einfach so ein Fell, wie es bei manchen wahrscheinlich in jeder Gaststätte an der Wand hängt. Also in so einer Waldgaststätte oder Forsthaus oder wie man es nennen will. Das ist halt wieder das. Also da wurde sich dann empört, wie sowas sein kann. Wir sind da in Krimi-Show vielleicht auch ein bisschen noch anders geprägt durch diese ganzen Sachen mit Selb, wo man, also selbst in dieser Aufstiegsrunde, sind ja auch noch Schweinsohren aufs Eis geflogen. Dass das jetzt alles nicht mehr so korrekt ist, was jetzt vielleicht das Bild von vielen Menschen angeht, das mag schon sein. Weiß ich jetzt halt auch nicht, ob man da jetzt dann halt das so übertreiben muss, weil es dann ja gleich, also keine Ahnung, da hat sich ja irgend so eine Duisburger Seite, hat sich ja den Aufriss gemacht und irgendwelche Stadionverordnungen vom Land Bayern angeguckt und was da drinnen steht.
Okay.
Und also wo ich so sage, man kann es halt auch einfach übertreiben, man kann sagen, okay, pass auf, das ist ein bisschen geschmacklos oder hart an der Grenze, jetzt zeigen wir es denen aber erst recht und dann sollte einfach auch gut sein und nicht dieses, oh, jetzt hängt da ein toter Fuchs, ein Fuchsfell dort und das soll jetzt irgendwie zum Lynchen ausufern. Also da finde ich es 100-mal schlimmer, wie es ja teilweise war beim Fußball oder so, wenn die da irgendwelche Schweine da, sag ich mal, noch lebendig angemalt haben oder mit sonst was verziert haben und sie dann über den Platz jagen oder durch die gegnerische Stadt oder so, weil das Tier, das lebt noch, das hat, nimmt Gefühle wahr und alles Mögliche. Das Fuchsfell, das hing wahrscheinlich schon 40 Jahre vorher an der Eckkneipe. Und das hat halt einer aus Witz einfach mit runtergenommen. Ne? Also man muss es halt auch nicht überdramatisieren. Also das sind immer so wirklich zur Zeit, also heute war viel los. Da war noch ein Video, ich weiß gar nicht, hat sich das geschickt, aus der Tschechei, aus Slin. Wo das war, wo da ist ein Spieler aufs Maskottchen losgegangen von der gegnerischen Mannschaft gestern beim Spiel, war auch beim Playoff-Hockey, bricht eine Massenschlägerei aus, weil der halt denkt, das ist halt clever, das Maskottchen hat sich ein bisschen aufgeregt auf dem Eis und der ist halt hingegangen und hat das halt umgeboxt, weil da habe ich heute auch gesagt, also was hier aktuell in der Eishockey-Welt los ist, du könntest eher denken, wir sind in einem Irrenhaus, als dass es um Eishockey geht. Und ich glaube, das ist halt so, dass viele da, also manchmal ist es besser, gewisse Sachen dann halt eher abzutun, beziehungsweise nicht so hervorzuheben, weil mit solchen Geschichten, ey, da machen wir uns halt auch nur in der Allgemeinheit irgendwie, naja, nicht lächerlich, aber es hebt uns jetzt nicht gerade auf eine Ebene, wo man sagt, man sorgt damit jetzt für Begeisterung und ja, was zählt es auf dem Eis und ob da jetzt ein Fuchsfell hängt oder nicht, ja mein Gott, ne, einen Piraten aufzuhängen wird natürlich schwierig, aber ja. Sollte man nicht so ernst nehmen, sondern sich einfach dann motiviert fühlen und von mir aus als Fans dann halt einen cleveren Spruch finden, eine Spruchband dazu machen, irgendwie sowas und damit ist doch dann auch gut.
Das denke ich auch, also das sollte dann auf dem Ring noch ein bisschen hin und her gehen, aber dann immer da jetzt irgendwie versuchen, da eine rechtliche Keule zu schwingen, weiß ich nicht, das muss eigentlich nicht sein. Sollen die Leute auf dem Eis klären und...
Ja, Deggendorf hat ja jetzt einen Sicherheitsdienst ausgetauscht, wo sie geschrieben haben, ihre ehrenamtlichen Helfer wurden jetzt durch einen externen Sicherheitsdienst ausgetauscht. Ist natürlich richtig, weil ja die Frage kam, wie kann das Fuchsfell ins Stadion kommen? Ja, also, keine Ahnung, wenn ich das zusammenroll, ist das...
Ich wollte es gerade sagen.
Ist das so groß wie, weiß ich nicht, eine Packung Taschentücher vielleicht? Ja, das kriegst du auf jeden Fall mit. Also das ist ja jetzt keine Bombe oder ähnliches, ne, wo ich sage, gibt ganz viele lustige Sachen. Sollen sie die Antwort auf dem Eis geben? Duisburg liefert eine spannende Serie, hätte wahrscheinlich auch keiner gedacht. Deggendorf war ja lange, lange Zeit Tabellenführer gewesen, Oberliga. Und hat jetzt ein Spiel schon abgegeben, jetzt knapp zu Hause gewonnen in Verlängerung. Man darf gespannt sein.
Auf jeden Fall. Was gibt's noch zu sagen? Wieder ein Blick auf die DEL 2. Weiden jetzt gegen Kaufbeuren. Das Abstiegsduell, nennen wir es mal so. Das hat die DEL 2 jetzt auf Antrag beider Vereine vorverlegt. Die beginnen jetzt auch schon am Freitag, genau, am 27. Genau, am Freitag geht's los, genau. Wird eine interessante Serie, weil man muss ganz ehrlich dazu sagen, ja, Weiden geht zwar mit dem Sieg mehr in das Duell, wegen dem Punktevorsprung, den sie halt hatten.
Ja.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sehe, dass Weiden in den, die wurden ja weggesweept von Bad Nauheim, 4-0 in den Spielen. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, Weiden hat in den 4 Spielen gerade mal 3 Tore geschossen. Und das ist schon sehr erschreckend, wie harmlos die momentan sind. Und die haben jetzt auch jetzt wieder in den Playdowns enormes Verletzungspech.
Ja, und also manche hatten ja drunter geschrieben, wo das darum ging, dass die Serie vorgelegt wird, Karnevalsliga und so weiter. Also ich finde das eigentlich gut. Also was soll ich jetzt hier 2 Wochen abwarten, bis es mal weitergeht? Beide sind ausgeschiedene, ja. Und wenn beide Mannschaften das am Ende wollen, ist es doch vollkommen in Ordnung. So sind die Spieler ja vielleicht mal noch am ehesten in einem Rhythmus drin, wo man sagt, okay, Kaufbeuren war ja schon ein Spiel eher Schluss, bei Weiden war es dann halt der Sonntag gewesen. Wo ich sage, okay, dann haben die jetzt eine Trainingswoche und dann geht die Serie halt einfach weiter. Ja, also von daher, ich finde es vollkommen in Ordnung, dass man das vorzieht. Bricht keinen Bein, tut keinem weh. Und ja, das wird ganz spannend sein, weil man aktuell bei Weiden auf jeden Fall die Spieler suchen muss, die da irgendwie so eine Serie entscheiden können.
Genau.
Und das wird, glaube ich, sehr schwer, wo ich halt sage, Kaufbeuren, die haben Freiburg zumindest irgendwie ein bisschen Kampf geliefert. Sicherlich, also manche Spiele waren auch eng, wo man sagt, okay, das hätte auch für Kaufbeuren ausgehen können. Am Ende war es dann trotzdem 3 Niederlagen. Und ich glaube, da wird es halt echt schon drauf ankommen, wer holt diesen ersten Sieg, wer kann das Selbstvertrauen mitnehmen. Und das kann, glaube ich, sehr viel bewirken. Kaufbeuren hat heute gemeldet, nach 2 Stunden war das Stadion ausverkauft für das erste Spiel dort. Müssten, glaube ich, 3.100 Zuschauer sein. Also das zeigt auch, wie sehr die Fans dort hinter ihrer Mannschaft jetzt stehen. Darf man gespannt sein, ob Weiden das auch hinbekommt.
Das ja kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe nämlich heute Weiden Podcast angehört und die betteln immer noch, dass die Fans ins Stadion kommen sollen.
Ja, da hatten irgendwie jetzt 500 Tickets verkauft und bei den Spielen gegen Bad Nauheim waren auch immer nur 2000 da, wobei wir beim zweiten Spiel dann schon 300 Freikarten oder 200 Freikarten mit dabei waren. Ja, also Kaufbeuren hat die Chance, da jetzt mit der Kerbe reinzuschlagen und muss jetzt irgendwie einfach gucken, dass sie das Spiel dann ja klar über die Runden bringen, sich selbst irgendwie positive Ereignisse schaffen. Und ich glaube, dann kannst du bei Weiden halt wirklich schnell in eine Krise noch weiter reinstürzen. Weil man merkt einfach auch, ja, selbst im Podcast, von denen ich höre den auch an, wie die Unruhe immer weiter wächst und natürlich auch das negative Gerede. Und da muss man halt sagen, in der Phase, wo es jetzt drauf ankommt, dann muss man halt irgendwie auch schauen, dass man am Ende, ja, ein Team, eine Mannschaft wird und das am Ende über die Runde bringt.
Definitiv. Nur jetzt haben wir hier schon ein ganzes Stück über die Liga oder über die Ligen gesprochen. Finde ich auch mal sehr schön, dass wir da mal so ein kleines Roundup liefern. Lass uns jetzt mal auf Grimmitschau schauen. Wir hatten die beiden Abschlussveranstaltungen am Freitag und am Sonntag. Du warst bei beiden ja, zugegen. Gerade Freitag hast du es ja auch moderiert zusammen mit Aaron. Bevor wir da auf die Vertragsverlängerung eingehen, ja, wie war sonst so die Stimmung vor Ort?
Ja, also Abschlussveranstaltung Hotel Merane war wieder knackevoll, also noch mehr Leute als beim letzten Mal. Ganze Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Und ansonsten, ja, haben es da auch nicht versucht, so ja, locker flockig, wie es geht, rüberzubringen. Ist ja manches doch immer relativ trocken und dauert einfach auch, aber soll natürlich auch ja, die ganze Saison beleuchtet werden. Jens Tützer hat geredet als Gesellschafter, hat nochmal betont, wie stolz er eigentlich am Ende dann doch war, auch wenn die Niederlage war. Also er war auch bei dem Spiel dabei gegen Weißwasser, ist dann wieder zurückgefahren. Ja, Buschi am Ende genauso. Die Spieler waren natürlich ein bisschen enttäuscht, hätten gerne länger gespielt. Ist absolut verständlich. Ja, aber ansonsten war es, denke ich, rundum gelungen. Es gab wieder Videobeiträge von Spielerfrauen, von Familienmitgliedern, so ein paar Outtakes. Das Saisonvideo, was ja auch bei YouTube ist, kann man gerne angucken. Hat Aaron wieder sehr gut zusammengeschnitten. Schön emotional. Und ich glaube, am Ende ist es halt einfach so, wo man sagt, mit den ganzen Vorzeichen, die man hatte und wie man in die Saison gegangen ist, und so hat es auch Herr Tützer gesagt, darf man, glaube ich, ganz zufrieden sein, wie sie eigentlich trotz allem ausgegangen ist.
Genau, das hatten wir ja schon die letzten Wochen immer so besprochen. Das war eigentlich schon jetzt im Nachhinein nach der ganzen Enttäuschung trotzdem zufrieden sein können, wie es abgelaufen ist. Jetzt gab es ja noch das Get-Together mit den Fans am Sonntag, auch mit dem Eislauf, noch mit den Eispiratenspielern. Ich denke, das war mal eine ganz tolle Möglichkeit, auch für viele mal noch aufs Eis zu gehen. Und ja, da lass uns auch direkt zum ersten Ton von Dylan Ruck kommen, den habe ich ja auch gefragt, wie gesagt, das habe ich vorhin noch gar nicht angesprochen. Wir haben auch Sprachnachrichten bekommen von Dylan und von auch Mirko Sacher. Die werden wir immer mal noch mit einspielen. Und jetzt lass uns mal den ersten Ton von Dylan Ruck reinhören. Den habe ich natürlich gefragt, wie wichtig es für ihn auch nochmal war, am Sonntag nochmal die Fans auch zu sehen.
The farewell with the fans was great. It was good to see everybody. You definitely feel kind of the energy in the rink and just the excitement, even though it was maybe not the way we wanted to end the season. And we definitely have a little bit longer of a summer break, but it was great seeing the fans and just great seeing all the support that we have here.
Ja, Dylan hat's angesprochen. Man hat die Euphorie trotzdem irgendwie gespürt an dem Eishockey-Standort, wie wichtig Eishockey hier ist. Klar, die Enttäuschung war groß, aber es war trotzdem nochmal schön, die ganzen Fans zu sehen, mit denen nochmal ein bisschen Zeit zu verbringen, hat Dylan gesagt. Und ja, im Endeffekt ist es ja auch für die Fans und auch für die Spieler nochmal ein würdiger Abschied immer in die Sommerpause, die ja dieses Jahr ein bisschen länger ausfällt.
Ja, auf alle Fälle. Und das war ja dieses Jahr wirklich auch sehr gut gelöst. Man hat diesmal mit dem Eislauf eine tolle Sache gehabt, wo sozusagen die Fans auch mit den Spielern nochmal eine Runde drehen konnten. Es war etwas besser organisiert, auch wegen den Unterschriften und Fotos machen, dass da ja die Fans da drankommen. Natürlich, man muss sagen, es sind halt einfach, ja, es waren halt wieder sehr viele Leute. Also ich würde mal tippen, so ja, 500 bis 600 Leute waren bestimmt da gewesen. Und wenn davon halt ja 400 Leute am Ende ein Foto oder Autogramm wollen und am besten von allen, das dauert natürlich. Wir lernen jedes Jahr dazu und gucken natürlich, was kann man verbessern. Aber muss dann halt vielleicht auch sagen, und so war aber auch die Rückmeldung, dass es dieses Jahr besser gelaufen ist. Viele konnten da sich ihr Souvenir noch holen und sichern. Und am Ende ist es für beide Seiten, glaube ich, ein schöner Abschluss. Auch für die Spieler einfach nochmal zu merken, die Fans sind wirklich da und da ist keiner böse und alle klatschen und alle freuen sich. Und gerade wenn man dann weiß, dass da vielleicht noch der ein oder andere verlängert, ist es doch mal noch eine ganz andere Vorfreude bei jedem.
Definitiv, weil es halt auch einfach wirklich, ja, für den Standort, und das haben wir jetzt schon ja mehrmals angesprochen, einfach auch die DEL2, ja, wenn du die zweite Liga hältst, ist es halt einfach ein Erfolg. Und klar, das Ausscheiden in den Pre-Playoffs war hart. Und auch da habe ich Dylan Ruck nochmal dazu gefragt, wie er denn, ja, weil ich auch durch Luis wusste, dass er die Szene auch ein bisschen anders sieht als die Schiedsrichter, habe ich natürlich auch Dylan nochmal gefragt, wie er generell so die Pre-Playoff-Serie, die zwei Spiele empfunden hat. Und da können wir ja mal reinhören.
That 5-minute penalty was a huge turning point in the game, with them being able to score two goals on it. And I think after everyone's seen it, I don't think many people would agree with that call, but those are the bounces in the playoffs. Sometimes you get them and sometimes they go against you. And that one definitely went against us, but I liked the way we played, especially the first game. I thought we deserved to win that game. But a little bit frustrated because I really liked our game, especially in the first game. And we had a chance to win the second game without that call. So it goes fast with a three-game series. So every call matters, every play matters, which is what makes it exciting.
Ja, Nomi, wir wollen es jetzt nicht nochmal aufwühlen. Wie gesagt, wir haben es die letzten Podcasts schon durchgesprochen, aber Dylan, der hat es nochmal ganz gut zusammengefasst. Der hat auch gesagt, gerade im ersten Spiel hatten wir die Möglichkeit, das Ding zu drehen oder zu gewinnen, sagen wir es mal so. Wir lagen ja schon 2-0 in Führung. Und im zweiten Spiel hat er auch gesagt, hätten wir die Strafe nicht gekriegt, wären wir vielleicht auch oder hätten wir auch die Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen. Also von daher, er blickt da auch doch noch ein bisschen wehmütig, sage ich mal, auf die Serie.
Ja, natürlich. Jeder Spieler will so lange spielen, wie es am Ende nur möglich ist. Und will natürlich viel erreichen. Gerade er, sag ich mal, ist ja auch, oder kommt immer von Mannschaften, die immer Playoffs spielen, die vielleicht jedes Jahr um eine Meisterschaft mitspielen, gerade wie in Hannover. Ne? Der ist das jetzt vielleicht auch nicht gewohnt, dass so zeitig dann schon Schluss ist. Aber auf der anderen Seite, und das haben, glaube ich, auch viele Spieler gut eingeschätzt, lag es ja auch in einer gewissen Art und Weise trotz allem an uns selber, dass wir diese Spiele aus der Hand gegeben haben, dass man natürlich auch, ja, es wünschenswert gewesen wäre, länger mit dem Kader, wie er am Ende war, zusammenzuspielen, um einfach ein bisschen routinierter zu sein. Und von daher, ja, der Wehmut, der ist sicherlich da, aber ich denke, der Blick, der wird dann auch schnell wieder nach vorne gehen und spätestens dann, wenn die Vorbereitung losgeht, fängt man wieder bei Null an und dann wird, glaube ich, bei allen die Devise sein, alles klar, alles, aber nur nicht so wie letztes Jahr.
Ja, ganz genau, Nomi. Und ich habe natürlich auch Dylan gefragt, wie er so generell auf die erste Saison in Grimmitschau zurückblickt und das habe ich ihn in zwei Fragen gestellt und die allererste war natürlich, wie er auf die Saison zurückblickt, was das Team angeht. Und da können wir ja mal reinhören.
Looking back on this year, I don't know, it was definitely a different year in terms of some of the things we dealt with as a team and all the adversity with injuries and some of the key players that we lost. I mean, I really liked the makeup of our team off the get-go. And I think this team, I would just remember our team just for how much we grinded and kind of just stuck together through a lot of those injuries, which just isn't easy. But then I would say also a little bit of frustration because I thought our team was good if we could stay healthy. And especially when we played Weisswasser, it would have been nice to have our full lineup for a little bit longer in the season to kind of build on our game and get prepared for the playoffs, which I just feel like we didn't have enough time with having a full, healthy lineup.
Ja, im Endeffekt sagt Dylan genau das, was wir auch schon eigentlich die ganze Saison gesagt haben. Wenn wir gesund geblieben wären, dann wäre die Mannschaft, ja, vielleicht hätten wir da doch noch ein bisschen mehr erreichen können wie Platz 10. Und im Endeffekt ist aber genau das, was wir jetzt auch schon die letzten Podcasts gesagt haben, Platz 10, das, was wir im Endeffekt imstande waren zu leisten.
Genau, mit den Mitteln, die man am Ende hatte, war das, glaube ich, das Bestmöglichste, was du rausholen konntest. Bei allem anderen, ja, kann man nur hoffen, dass es einfach jetzt nach zwei solchen Jahren endlich mal besser wird. Das vielleicht auch noch. Buschi hatte letztes Jahr ja gesagt, wie viele Krankentage die Mannschaft hatte. Ich glaube, das waren so irgendwas um die 1270. Dieses Jahr waren es um die 1230 Krankentage.
Ja, genau.
Also vielleicht schaffen wir es, nächstes Jahr zumindest mal wieder dreistellig zu werden. Und dann, dass es hoffentlich natürlich besser wird. Aber es waren halt viele schlimme Verletzungen dabei, das muss man einfach so sagen. Viele langfristige Sachen, die natürlich auch richtig reingehauen haben. Und gerade einer wie Mirko Sacher uns dann einfach brutal auch gefehlt hat. Aber ja, darf man nicht zu lange hinterher trauern. Wir haben es jetzt so irgendwie gewuppt. Und das mit den Mohikanern, die am Ende noch da waren. Und da muss man dann am Ende auch nochmal vor denen einfach einen Hut ziehen und sagen, Hut ab, wie ihr das geschafft habt und wie ihr uns einfach von den Playdowns weggehalten habt.
Auf jeden Fall. Und ich habe natürlich auch Dylan gefragt, weil ich ihn ja auch so kennengelernt habe, so als Familienmensch und dass es ihm wichtig ist, dass sich hier seine Familie auch wohlfühlt. Und ich habe natürlich auch Dylan gefragt, wie denn ja auch er und seine Familie so das erste Jahr in Grimmitschau empfunden haben. Und da können wir auch mal reinhören.
As for my family, we enjoyed it here. Obviously, I really enjoyed the hockey at the rink with the guys and all the fans and the energy in the rink. It's just fun to play every weekend. My family enjoys it too. We have two kids and we're doing more of the outdoorsy stuff and kind of more of the small town. Outdoorsy kid stuff, which is what we like to do. So we really enjoyed it and we're definitely excited to be staying next year.
Ja, Dylan hat's angesprochen. Er hat die Zeit hier in Grimmitschau doch genossen. Er mag so dieses Kleinstadt-Feeling, das hat er mir aber auch schon im Sommer im Podcast erzählt, dass im Endeffekt genau das ist, was er schön findet, was er gut findet, was er auch von seiner Heimat her kennt. Und im Endeffekt, ja, er hat halt einfach gesagt, dass es halt schön ist, das nächste Jahr noch hier zu sein. Und Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt lass uns mal auf den Spieler Dylan Ruck kommen, bevor wir noch auf die letzte Sprachnachricht von ihm zu sprechen kommen. Lass uns mal kurz auf die Wichtigkeit von dem Spieler Dylan Ruck kommen. Er war schon, müssen wir ganz ehrlich sagen, neben Corey Mackin so der Dreh- und Angelpunkt im Spiel.
Er war meiner Meinung nach auf jeden Fall die größte Überraschung, dass er so eine Rolle ausgefüllt hat. Man hat dann, also man wusste ja, was er am Ende kann, aber man hat ja auch gesehen, okay, er war jetzt Jahre in der Oberliga, wie kann er das erstmal wieder ummünzen? Und am Ende war er neben Corey Mackin einfach der kreative Kopf, auch ohne Corey, also wo er dann ja alleine eigentlich gefühlt immer Anführer der ersten Reihe war, hat er das super gemacht. Und ja, eine ganz, ganz wichtige Personalie, weil wenn wir den jetzt noch verloren hätten und vielleicht Mackin auch noch weg ist, was mit Walshy ist, wissen wir auch nicht, dann hätten wir gegebenenfalls die komplette erste Reihe verloren und vor allem einfach zwei sehr kreative Köpfe. Und ja, von daher können wir uns darauf freuen. Wir wissen, was wir an ihn haben. Und ich hoffe, dass er einfach kommende Saison die passenden Nebenleute bekommt, dass er genau da weitermachen kann. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für unser Offensivspiel. Und ja, von daher können wir uns da auf die Schulter klopfen oder die Verantwortlichen, dass wir den auf jeden Fall hier behalten haben.
Definitiv. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn im Sommer viele Leute Colin Smith nachgetrauert haben, ich gebe zu, ich war auch einer davon, aber gerade Dylan hat die Lücke wirklich geschlossen und ich hatte auch Zweifel, wenn ich ehrlich bin, auch Zweifel an seinem Charakter, gerade wenn du siehst, geht jemand, der über 30 Punkte in der DEL gemacht hat, mit 29 Jahren, in seiner besten Eishockey-Zeit, wechselt dann für zwei Jahre waren es in die Oberliga. Da habe ich schon gedacht, okay, ist jetzt schon eher aufs Geld fixiert und dann kommt ein Spieler hierher und ja, will sich halt einfach nochmal in der zweiten Liga beweisen und macht das halt doch einfach nahtlos, ne, mit seiner Kreativität, mit seiner Spielweise. Ja, der hat ja auch nie provoziert. Das ist ja auch ein Spieler, den hast du ja gefühlt, der hat gepunktet, aber den hast du ja nie negativ auf dem Eis irgendwo gesehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da hat mich Dylan wirklich sehr, sehr positiv überrascht.
Ja, und er hat halt vieles vereint und gerade so die Tore, die er geschossen hat gegen Weißwasser, das waren halt auch so Tore, wo du sagst, das hat uns dann auch oft gefehlt, dass du so einen Spieler hast, der halt auch im Powerplay so eine Position hat, den Direktschuss nimmt.
Genau.
Also von Spielwitz und Torabschluss war er halt einfach sehr kompakt und meiner Meinung nach, was ihn da halt auch zu Mackin unterscheidet, war er da auch wahrscheinlich, was die Schussstatistik angeht, würde ich jetzt mal meinen, deutlich erfolgreicher, wo man sagt, bei Mackin, da konntest du dir jetzt nicht sicher sein, dass von 10 Anläufen 8 drin sind. Da war die Chancenverwertung oftmals nicht so besonders. Bei Ruck ist das aber eher selten aufgefallen. Ne?
Das stimmt auf jeden Fall. Und ich habe natürlich Dylan gefragt, wie er jetzt auch seine Sommermonate verbringt. Denn ja, die Eishockeyspieler verlassen so langsam Grimmitschau. Und ich habe natürlich Dylan gefragt, wie er jetzt so seine Sommermonate mit seiner Familie verbringt.
As for our summer plans, we don't have too much planned at the moment. We're going to be staying in Grimmitschau for the most part. So just going to be enjoying the outdoors, enjoying our family time, and I'll take a few weeks off here and then most likely start training again. But it's kind of what it looks like right now, but just excited to enjoy some family time for sure.
Ja, Dylan hat's gesagt, er wird den größten Teil im Sommer hier in Grimmitschau bleiben, was ich sehr, sehr überraschend finde, aber auch, wenn ich ehrlich bin, ja, sehr positiv. Mich hat das komplett überrascht, dass die Familie Ruck hier in Grimmitschau bleibt. Und ich finde das toll. Zeigt nochmal auch eine gewisse, vielleicht auch Wohlfühlfaktor irgendwo, dass man halt sagt, nö, wir müssen ja gar nicht weg, wir bleiben einfach hier.
Definitiv. Und da vielleicht auch vorgegriffen, hatte ich mit Kevin Reich drüber erzählt und die bleiben auch den Sommer hauptsächlich in Grimmitschau, hat aber bei ihnen auch die Gründe, wo sie gesagt haben, sie wollen den Kleinen jetzt nicht unnötig aus dem Kindergarten rausreißen. Der hat jetzt hier seine Freunde gefunden und soll natürlich ja auch im Kindergarten ankommen. Und was bringt es da jetzt 5-6 Wochen außen oder rumzureisen. Also die wollen da am Ende auch sehr viel Zeit hier verbringen und vielleicht ist das so, wo die sagen, okay, es ist halt hier familiär, es ist heimisch und wenn sich die Kinder hier wohlfühlen und vielleicht auch in den Kindergarten gehen, dann ist es doch, ja, super. Ich meine, dass die ihre 2-3 Wochen Sommerurlaub machen werden, das ist außer Frage. Aber wenn dann Grimmitschau ja für beide so ein, auch so ein Rückzugs- und Heimatort ist, finde ich das halt einfach sehr positiv, ne?
Auf jeden Fall. Und da kommen wir direkt zur nächsten Vertragsverlängerung von Mirko Sacher, wo ich ganz ehrlich sagen muss, neben Dylan Ruck, der ja in der Offensive der Dreh- und Angelpunkt ist, war Mirko, und das muss man einfach so sagen, er ist einfach die defensive Säule im Eispiratenspiel von hinten raus. Das hat ja mir auch Luis Brune im Podcast, oder ich glaube, es war nach dem Podcast, einfach nochmal wirklich bestätigt, wo er wirklich auch gesagt hat, nachdem Mirko Sacher verletzt war, hat es außer Adam McCormick, der war der zweite Spieler, kein Abwehrspieler hingekriegt, mal einen kreativen Spielaufbau von hinten, der nicht über die Bande ging, einfach mal auszuführen. Ne? Und gerade Mirko mit seiner Erfahrung und auch Adam McCormick mit seiner Klasse können halt vielleicht einfach mal auch den Spielzug, nennen wir es mal, improvisieren. Er ist da der Dreh- und Angelpunkt in der Defensive und man hat halt einfach gemerkt, nach seiner Verletzung hat halt einfach die Stabilität gefehlt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, über seine Vertragsverlängerung bin ich ja wirklich sehr, sehr glücklich.
Ja, ist halt definitiv ein Verteidiger, wo man sagt, hat eigentlich vielleicht sogar nicht mal was an der DL2 zu suchen, sondern könnte auch locker im Oberhaus mitspielen. Und von daher, man kann froh sein, dass er hier bleibt. Er hat vereint absolutes Top-Defensivverhalten, kann aber genauso vorne sich einschalten, ist saugefährlich. Und ja, von daher kann man nur hoffen, dass er jetzt seine Verletzung gut ausklingen lässt, dass das alles wieder in Ordnung kommt mit seiner Schulter und dass er dann halt kommende Saison dann wirklich zu 100% da ist. Und er ist auf jeden Fall jetzt ein Faktor, wo man weiß, so wie bei Ruck, dass man weiß, okay, jetzt haben wir zumindest schon mal vorne für die erste Reihe einen sicher, ist er halt einer, wo man weiß, okay, jetzt hast du schon mal deinen Reihe 1 Verteidiger auf jeden Fall auch wieder mit an Bord.
Definitiv. Und Aaron hat zwar schon ein Video veröffentlicht mit den Gründen, warum Mirko hier in Grimmitschau bleibt, aber ich habe Mirko natürlich auch nochmal gefragt, ob er denn für einen Podcast nochmal sagen kann, was so die Gründe waren, warum er hier in Grimmitschau bleibt. Und da können wir ja mal reinhören.
Ja, uns gefällt hier einfach in Grimmitschau, fühlen uns richtig wohl. Es hat auch richtig Spaß gemacht, Eishockey zu spielen bis zur Verletzung. Und ja, deswegen war ich mir da, oder wir uns ziemlich schnell sicher, dass wir hier bleiben. Und ja, jetzt freue ich mich auf die nächste Saison, was leider noch ein bisschen dauert.
Ja, es ist halt einfach, gab keinen Grund zu wechseln. Er fühlt sich halt einfach hier wohl mit der Familie und bleibt natürlich gerne da.
Machen wir irgendwas richtig auf jeden Fall. Also wenn überall die Kinder weniger werden in Kindergärten, sorgen wir ja eigentlich immer dafür, dass mit den Spielern, die hierher kommen, die Kinder wieder, die Kinderanzahl in Grimmitschau wächst. Ja, also werden wir wahrscheinlich Familienstandort bleiben, wenn das jetzt alles so mal ausschlaggebend ist.
Da sprechen wir gleich noch mit Mirko drüber, aber ich habe ihn vorher natürlich noch gefragt, wie er denn so von Spielerseite her die Zeit in Grimmitschau so einschätzt, denn ja, das erste Jahr war auch von Verletzungen geprägt. Das zweite Jahr hat er natürlich, ja, Mirko wusste ja, welche Rolle er in Grimmitschau einnimmt, ne, als Führungsspieler, als wichtiger Baustein in der Abwehr, auch für Jussi. Ist natürlich auch so in sein zweites Jahr hier in Grimmitschau gegangen und dann hat ihn wieder eine sehr, sehr schwere Verletzung im Endeffekt ja, die Saison gekostet hinten raus. Und ich habe ihn natürlich mal gefragt, wie er jetzt so auf die ersten beiden Jahre in Grimmitschau zurückblickt und da können wir ja mal reinhören.
Ja gut, das erste Jahr waren eher zwei kleinere Verletzungen, die dann schnell wieder ja, geheilt sind, sage ich mal, wo ich wieder schnell spielen konnte. Ja, dieses Jahr war es leider eine schwerere, wo ich dachte eigentlich, dass es auch nicht oder dass nicht so schlimm ist erst, was dann doch sich im Krankenhaus als schwere Verletzung herausgestellt hat. Ja, war schwer für mich, weil ja, es hat einfach richtig viel Spaß gemacht zu spielen. Wir hatten ein super Team zusammen und ja, also Verletzungen sind einfach immer ja, absolut nervig.
Ja, es ist natürlich ja, fast das gleiche wie bei Tim Lutz, ne? Es tut einem halt für solche Spieler wirklich enorm leid, wenn du halt siehst, was für eine wichtige Rolle die in der Mannschaft eigentlich einnehmen und ja, die dann einfach ja durch Verletzungen, wie es auch Mirko gesagt hat, ne, die du halt gar nicht beeinflussen kannst, ne, dann kriegst du halt wieder einen Check, wo du in die Bande raus, ne, dann brichst du dir das erste Mal halt die Nase, das zweite Mal hast du, dann verdrehst du dir das Knie und fällst lange aus. Jetzt knallst du mit der Schulter in die Bande und kriegst die Beine wieder weggezogen. Das ist ja jetzt nichts, wo du sagen kannst, das ist jetzt irgendwas Muskuläres oder irgendwas, was du auf ein Spiel vor oder Nachbereitung zurückschließen kannst. Das ist halt einfach wirklich unglücklich gelaufen.
Einfach Pech. Also manche ziehen es halt wahrscheinlich ja an. Wenn man jetzt am Ende guckt, Scott Faeser wechselt nach Rosenheim. Weiß nicht, ob er die ganze Saison gespielt hat, aber auf jeden Fall war er jetzt nicht großartig verletzt, ist ja dort Goldhelm. Ja, also manchmal ist es halt wirklich komisch, ne, wo man sagt, man hat Spieler, die 3-4 Jahre hier nur sich quälen mit Verletzungen, gehst woanders hin und auf einmal ist die Welt wieder lila. ja, aber am Ende bei Mirko ist es auf jeden Fall so, wo du am Ende sagst, okay, trotz der Verletzungen wusstest du ganz genau, was du für einen Spieler hast. Wo auch so eine Verletzung ihn jetzt nicht zurückwirft, weil er einfach eine sehr hohe Spielintelligenz hat. Und ja, das wird natürlich dann bei Tim Lutz die Frage sein, ob das, was er hier gezeigt hat, halt ausreicht, um ihm nochmal das Vertrauen geben zu können. Oder ob man dann halt sagt, okay, pass auf, wir müssen einfach vielleicht doch auf Nummer sicher gehen und die Stelle anders besetzen. Aber ja, da müssen wir uns mal überraschen lassen, wenn oder wann es soweit ist und wir dann schlauer sind.
Ja, also wie gesagt, über unsere deutschen Spieler reden wir gleich noch drüber. Ich habe erstmal Mirko noch gefragt, ja, was denn so die Ziele für die neue Saison sind, wenn du es überhaupt schon Ziele nennen kannst, weil der Kader steht ja noch gar nicht fest. Im Endeffekt geht es eher darum, was so das persönliche Ziel ist. Und da habe ich ihm ja sozusagen schon die Antwort ein bisschen in den Mund gelegt und habe gesagt, das eigentliche Ziel sollte ja eigentlich sein, erstmal fit zu bleiben. Und da können wir ja mal reinhören.
Ja klar, auf jeden Fall verletzungsfrei bleiben, aber ja, da kannst du halt nie was machen. Ja, im ersten Jahr war es ja auch dumm in die Bande geflogen, Nase gebrochen, Muskeleinriss gehabt und ja, diese Saison ja auch wieder in die Bande geflogen, Beine weggezogen gekriegt und da kannst du halt einfach nichts machen. Also ich denke, sind halt einfach Pech gehabt. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass das nächstes Jahr mal das ganze Pech wegbleibt und dass auch wir als ganze Mannschaft mal verschont werden. Nee, ich freue mich einfach riesig auf die nächste Saison. Bin gespannt, was Tunki da für ein Team zusammenstellt und ja, bin auf jeden Fall gespannt.
Ja, und wie ich es schon angeteasert habe, wenn er fit ist und die Mannschaft die Qualität der letzten beiden Jahre hat, ist hier in Grimmitschau immer Playoff-Eishockey möglich?
Ja, auf jeden Fall. Also bei uns kommt es halt drauf an, dass jedes Wagenrad irgendwie ineinander greift und dann ist zumindest Playoffs immer möglich. Es wird immer schwieriger werden, ne? Auf jeden Fall auch unter die Top 6 zu kommen. Aber am Ende, wenn du sagst, dein Ziel ist es, zumindest irgendwo zwischen Platz 6 und Platz 10 anzukommen, dann brauchst du definitiv solche Spieler wie Sacher. Und ja, von daher kann man nur hoffen, dass er fit bleibt, weil wenn wir ihn über 50 Spiele haben, weiß man auch am Ende, was dabei rauskommt, was er für einen Output hat für sich selber, was das Scoring angeht, aber auch einfach, was das für eine defensive Bank ist. Und gerade mit einem Goalie wie Kevin Reich hast du dann halt schon ein richtiges gutes Duo, wenn die beide da sind, wo er weiß, ich kann mich auf Mirko verlassen, der vor mir ist, der alles wegräumt. Und Mirko kann sich genauso verlassen, dass am Ende Kevin vielleicht auch mal ihn fängt, den er nicht verhindern könnte.
Auf jeden Fall. Und das Lustige ist, dass du Kevin Reich gerade angesprochen hast. Ich hatte, glaube ich, schon im letzten Podcast zu dir gesagt, oder war es im persönlichen Gespräch, ich weiß es gar nicht, aber ich habe gesagt, pass mal auf, also mich würde es nicht wundern, wenn wir mit Ruck, Sacher, Reich und wahrscheinlich Schäfrin drei Spielerverlängerungen bekannt geben, die hier alle Familien haben und wahrscheinlich einfach froh sind, dass sie nicht im Sommer umziehen müssen, weil es halt einfach wirklich so gefühlt ist, ja, wie es auch Luis Brune gesagt hat, Grimmitschau ist so ein Familienstandort und Jetzt hast du Kevin Reich gerade angesprochen. Ich habe natürlich auch Mirko erstmal noch gefragt, ja, ob es denn wirklich sowas Spezielles ist hier in Grimmitschau, dass sich die Spieler mit Kindern hier so wohlfühlen, oder ob es halt so ja generell da eine Weiterentwicklung gegeben hat von den Vereinen, was das ganze Thema Spieler, Familien und sowas betrifft, ob das jetzt generell eine höhere Wichtigkeit auch für die Vereine genommen hat. Und da können wir ja mal reinhören.
Ja, also mittlerweile ist es, denke ich, in den meisten Standorten so, dass sich da viel besser wie früher um die Spieler und um die Familien gekümmert wird. Aber eben in Grimmitschau ist, ja, also für uns zumindest, du hast halt alles in der Nähe, du kommst überall zu Fuß hin. Ich meine, wir laufen, ja, gut, mit Kind sind es 10, 15 Minuten zum Kindergarten, ein paar Minuten zum Edeka, hast alles
für die
zum
Vereine
Einkaufen da. Spielplätze
genommen
sind
hat.
Ums Eck.
Und da können wir ja mal reinhören.
Ja, passt einfach als Familie hier alles.
Ja, Mirko hat es gesagt, klar haben sich viele Vereine dahingehend weiterentwickelt, Spieler und oder sich um die Spielerfamilien zu kümmern, aber trotzdem ist Grimmitschau noch da mal was ganz Spezielles. Und er hat schon, wie gesagt, schon mehrmals jetzt hier die kurzen Wege in Grimmitschau angesprochen. Er hat wieder die Edeka erwähnt. Da gehen übrigens liebe Grüße raus an die Kassiererin, die mich die Woche angesprochen hat, ob der Podcast in die Sommerpause geht. Und ja, wie gesagt, Mirko hat es, jetzt war ich gerade wieder war gerade raus dadurch, aber Mirko hat es halt angesprochen, also die Familien fühlen sich in Grimmitschau schon wohl, und man merkt es ja nicht nur bei ihm und bei Kevin und bei Dylan, es ist ja auch, hat ja auch Corey gesagt, hat ja auch Sebastian Streu gesagt, also wie gesagt, das ist ja wirklich die Spieler, die hier mit Kindern ankommen, die fühlen sich halt einfach wohl, und für die macht halt der Standort auch einiges, und das müssen wir uns schon, können wir schon stolz drauf sein.
Ja, und vor allem, was am Ende für eine Arbeit im Hintergrund geleistet wird von den Verantwortlichen, aber auch von den Helfern, alles so vorzubereiten und zu machen, dass sie am Ende ankommen und sich halt auch gleich wohlfühlen können. Weil ich sag mal, das ist ja natürlich das Wichtigste, dass man immer ansprechbar ist, dass man immer helfen kann, dass man vielleicht unterstützt bei Kita-Suche und so weiter und so fort. Also von daher gehören da viele Leute dazu, die dafür sorgen, dass es so angenehm ist. Und von daher, ja, also gerne mehr davon. Familien sind immer toll. Und am Ende
definitiv
ist dann vielleicht immer noch der ein oder andere dabei, der vielleicht als Kind ja mit dem Vati durch den Sahnpark schon mal auf dem Arm gefahren ist und seine Karriere dann vielleicht doch mal hier auch mal fortsetzen möchte.
Definitiv. Und ich hatte natürlich auch Mirko gefragt, wie er so seine Sommermonate verbringt. Ich meine, wir wissen ja, dass er trotzdem noch auch sehr heimatverbunden ist mit Freiburg. Und da können wir mal reinhören, wie Mirko die Sommermonate verbringt.
Ja, können wir gerne wieder machen. Am besten, wenn die Sonne wieder scheint, draußen vorm Stadion auf der Parkbank. Unsere Planung ist jetzt so, wir bleiben bis Montag noch, dann fahren wir nach Hause. Jetzt ist erstmal noch Packen angesagt. Und dann werden wir sehen, was wir noch alles im Sommer machen. Vielleicht ein paar Ausflüge, einen kurzen Urlaub. Aber sonst steht erstmal noch im Vordergrund die Schulter wieder auf Vordermann bringen. Und ja.
Ja, er hat's gesagt. Sie werden jetzt erstmal die Koffer packen und werden dann im Sommer wiederkommen. Und finde es natürlich auch ganz toll, wie er so ein bisschen durch die Blume gesagt hat, das persönliche Gespräch ist immer schöner, gerade auf der Bank vorm Stadion. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ihm auch vorhin nochmal eine WhatsApp geschickt, was er dann doch für ein gutes Gedächtnis hat. Denn wir haben vor 2 Jahren im Sommer den allerersten Podcast genau vorm Stadion auf der Parkbank in der Sonne gemacht. Und da war er erst ein bisschen skeptisch, so von wegen, hä? Also machen wir jetzt hier nicht im Stadion, wir wollen rausgehen und in die Sonne und ja, komm, machen wir halt einfach mal, ist ja schönes Wetter. Und dann ist dann doch ein cooles Gespräch draus entstanden über eine Stunde hinweg. Und dass sich Mirko daran erinnert, fand ich sehr cool und zeigt halt auch, was er halt doch auch wirklich für ein brutal sympathischer Dude halt einfach ist.
Und was du vielleicht damals für eine gute Arbeit im Podcast geleistet hast, dass er sich noch so dran erinnern kann.
Ja, dann, ich weiß noch, wir haben, glaube ich, Schneitz ist vorbeigelaufen und Ole, die haben halt immer irgendwas gerufen, dann auch Skalzi ist noch vorbeigekommen und du sitzt dann da halt wie so ein verliebtes Pärchen auf dieser komischen Bank da und machst dann den Podcast. Das war schon ziemlich lustig und da erinnere ich mich auch gerne zurück, gerade wenn ich Mirko ab und zu mal in der Stadt sehe oder wir uns beim Opi treffen. Anscheinend ist ja da auch im Opi der Bäcker, ist da auch immer so ein Begängnis, was die Eishockeyspieler angeht. Also
ja, von daher. Mal im Fitnessstudio.
Oder vor dem Fitnessstudio. Meistens davor habe ich sie da getroffen. Also von daher, also immer wenn ich ihn sehe, müssen wir da lachen. Also von daher, ich persönlich bin wirklich sehr froh, dass Mirko noch ein Jahr oder mindestens noch ein Jahr hier in Grimmitschau bleibt und wir uns auf jeden Fall im Sommer nochmal für einen Podcast verabredet haben, denn er hat mir gesagt, müssen wir auf jeden Fall machen, aber das nächste Mal bitte persönlich, denn es macht einfach viel, viel mehr Spaß. Dann kommen wir noch zur nächsten Vertragsverlängerung und zur nächsten Säule, müssen wir einfach mal so sagen, also ist Kevin Reich. Ich muss ganz ehrlich, also Kevin war wirklich in der Saison so ein bisschen zwischen Shutout und ich greife halt mal daneben, weil ich irgendwas Spezielles machen will, war bei Kevin irgendwie alles dabei. Aber im Großen und Ganzen müssen wir einfach dazu sagen, wenn du 4 Shutouts machst, hast eine Fangquote von knapp 92%, bist einer der besten Goalies in der Liga, dann ist das einfach für die Eispiraten ja stark, so den Spieler weiterhin in den eigenen Reihen halt zu wissen.
Ja, definitiv. Also man darf halt nicht vergessen, er musste ja wirklich sehr viele Spiele absolvieren am Ende, dadurch, dass Schneitz nicht so viel abnehmen konnte. Und ja, er musste ja genauso am Ende drunter leiden, dass die Verletzungsmisere dafür auch gesorgt hat, dass in der Verteidigung viel ja, durcheinander war. Musste da natürlich auch immer neues Vertrauen entwickeln zu seinen Vorderleuten. Die mussten wissen, wie hält er am Ende, wo lässt er vielleicht Bein prallen, wo muss ich arbeiten. Also alles so Faktoren, die es natürlich sehr schwierig machen. Und am Ende, glaube ich, können wir einfach froh sein, mit ihm jetzt so eine wichtige Position gleich besetzt zu haben. Da ist man schon mal gut ausgestattet und jetzt kann man sich halt überlegen, okay, wie gehst du jetzt in die Saison? Also ich sag mal mit der Kombo, dass man mit Schneider einen ja, Goalie hat, der als Backup eigentlich ja auch schon fast zu schade ist, so top ausgestattet ist, weiß ich nicht, ob wir das nochmal schaffen werden. Vielleicht geht am Ende auch eine U-Stelle auf die Torhüterposition und Kevin kann sich darin probieren, vielleicht mal einem jungen Torhüter zu helfen und ein bisschen zu zeigen, wie der Hase so läuft im Profi-Eishockey. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja, für ihn freut es mich auf alle Fälle, dass er am Ende hier bleibt. Auch mit seiner Frau, ja, jetzt 2 Kinder am Ende da und ja, freue mich einfach, dass sie dann hier jetzt ihre neue Heimat da erstmal gefunden haben und sind ja jetzt auch nochmal innerhalb der Stadt umgezogen, haben sich nochmal eine neue Wohnung jetzt genommen für die neue Saison und wie ich es vorhin gesagt habe, wollen die ja auch wirklich sehr, sehr lange im Sommer hier bleiben, habe ich ihm gleich noch in Mannigsweide das Bad empfohlen mit den Kindern.
Sehr gut.
Kannte er noch nicht, also von daher gibt es noch einiges zu entdecken.
Das ist lustig, dass du das gerade sagst, was die Empfehlungen angeht, denn ich habe Dylan Ruck auch so ein paar Sachen empfohlen und da war er mehr als dankbar. Ich habe gesagt, hier, guck dir in Altenburg mal den Inselzoo an. Ich habe gesagt, fahr mal nach Limbach-Oberfrohna in den Amerika-Zoo. Ich habe gesagt, fahr nach Döbeln, Karls Erdbeerhof. Also ich habe ihm da jetzt so viele Sachen empfohlen, die er im Sommer hier machen kann und da war er wirklich mehr als dankbar und deswegen, ich kann auch nochmal sagen, Kevin, Dylan, das werden Spieler sein, die ihr als Eispiraten-Fans auf jeden Fall hier irgendwo im Sommer ja, mal treffen könnt oder treffen werdet. Du hast gerade Schneitz angesprochen, noch ein kurzes Wort dazu. Ja, man wird sich dieses Duo Schneider-Reich nicht leisten können, also nicht leisten können im Sinne von der U-Regel. Finanziell wäre das vielleicht doch möglich gewesen, aber leider aufgrund von der U-Regel nicht. Und ich bin da, wenn ich ehrlich bin, auf der einen Seite freue ich mich, dass Kevin Reich bleibt. Auf der anderen Seite, ja, ist ja damit eigentlich auch automatisch der Abgang von Christian ja eigentlich schon wie in Stein gemeißelt. Und das tut mir schon auch ein bisschen wirklich sehr, sehr leid, weil ich habe das Gefühl, dass Schneitz, der hat das Zeug zu einem DL2-Goalie, definitiv.
Ja, ich denke, für ihn wäre jetzt der beste Weg eigentlich erstmal also zu einer Top-Mannschaft in der Oberliga zu gehen, dort erster Torhüter zu werden. Einfach um auch mal in dieses 40, 50 Spiele-Pensum reinzukommen. Weil das muss man ja sagen, das hat man jetzt von ihm halt noch nicht gesehen, wie das dann abgeht und abläuft. Ja, und dann ist sicherlich der Weg auch in der DL2 offen. Am Ende kann er genauso auch zu einem DL2-Verein wechseln, aber das würde dann, glaube ich, eher ein Verein sein, der vielleicht ja ein bisschen weiter hinten einzusortieren ist, dass er dort das Vertrauen bekommt. Die Statistiken, dass er ein guter Goalie sein kann, die hat er. Aber ich glaube, er muss sich jetzt erstmal oder muss sich selber und anderen halt auch erstmal beweisen, dass er halt auch wirklich eine Saison durchspielen kann als Nummer 1. Ne?
Ohne Verletzungen, ohne alles, weil das ist ja wirklich genau das, was Schneiz halt leider die letzten Jahre immer wieder die Knüppel zwischen die Beine geworfen hat. Ne? Dass wenn er gespielt hat, hat er Shutouts geliefert, hat geile Saves geliefert, aber gefühlt nach 4 Spielen hat es dann wieder irgendwo gezwickt, dann war er wieder raus und das, ja, das geht natürlich auch bei einem Spieler oder gerade auch bei einem jungen Spieler, gerade auch bei dem jungen Goalie. Geht es natürlich auch an die Substanz im Endeffekt, ne? Wenn du halt wirklich nicht weißt, oh Mist, ey, was ist denn jetzt mit mir los? Ich habe jetzt so gut gespielt und jetzt bist du wieder raus. Das ist natürlich auch schon für Kevin auch mental, für Kevin sag ich schon, für Schneitz, du bist auch mental wirklich sehr, sehr schwierig.
Ja, halt immer ein Auf und Ab. Genauso wie es dann halt vielleicht ist, wenn Jussi sich gegen ihn entscheidet und sagt, nee, der Kevin steht wieder am Tor. Aber das gehört zum Business dazu. Bei der Torhüterposition hast du halt immer einen direkten Konkurrenten, ne? Da gibt es halt nur Bank oder Tor, ne? Wo es beim Feldspieler dann doch vielleicht auch ein bisschen anders ist. Von daher, das muss man abkönnen. Und natürlich auch mental sich darauf erstmal ja, jetzt festlegen. Wenn er jetzt gehen sollte, kann man ihm auf jeden Fall nur das Beste wünschen. Ich denke, wir waren trotzdem für ihn als Krimmitschauer ein gutes Sprungbrett. Er konnte sich hier toll entwickeln. Er hat keinen Druck bekommen von außen, hat tolle Torhüter an der Seite gehabt, wo er lernen konnte. Und von daher denke ich, ja, war es für seine Karriere sicherlich nicht verkehrt. Und ihm stehen alle Türen am Ende noch offen. Er ist ein junger Kerl. Lass den ein Jahr in der Oberliga Erfahrung sammeln und dann kann der Weg auch schon wieder in die DL2 gehen.
Es gab es ja, ich weiß nicht, ob es Gerüchte sind oder ob es wirklich Fakt ist, aber ich glaube, ich habe es von mehreren Seiten gehört, dass es halt stimmt, dass sich wohl Nikita Kwapp auch wieder bei den Eispiraten gemeldet hat und hat sich wohl angeboten. Jetzt lass uns einfach mal so philosophieren, nur ganz kurz. Ich glaube, dass es sehr unrealistisch ist, aber trotzdem können wir das mal ganz kurz mit aufnehmen. Er wäre ja ein Spieler, der noch eine U-Stelle einnehmen würde. Trotzdem natürlich ein Spieler wie Nikita Kwapp, der hätte logischerweise den Anspruch, Nummer 1 zu sein, den hat Kevin natürlich auch. Also wäre es denn sinnvoll, so eine Verpflichtung jetzt noch zu tätigen, dass man sagt, wenn, selbst wenn Nikita jetzt wählte, ihn sich da ins Boot zu holen?
Ja, also ich denke eigentlich schon, weil natürlich die U-Stelle sehr interessant wäre für uns, damit man da natürlich ein bisschen flexibler ist. Er hat jetzt dann natürlich ein bisschen mit den nach Amerika wechseln so ein bisschen ins Klo gegriffen, kam dort nicht wirklich zum Zuge. Das heißt, auch er hat nicht so gerade viel Spielpraxis, will sich sicherlich jetzt wieder empfehlen. Und ja, also ich schätze Kevin schon so ein, dass er natürlich gerne Nummer 1 Goalie ist. Aber dass er sicherlich auch nicht traurig ist, wenn er das ein oder andere Spiel in eine Pause bekommt. Das heißt, wenn man am Ende da irgendwie auf so einen 30, 25 Modus hingeht, jetzt mal mit Pre-Playoffs gesprochen oder so, also wo man sagt, die teilen sich fast die Saison rein, warum nicht? Also wenn beide natürlich, am Ende zählt Leistung, ne? Und das ist das Wichtigste, das hat ja Jussi auch gesagt, es gibt nicht alt und jung, es gibt nur gut und schlecht. Das heißt, wenn beide die Leistung abrufen, warum soll ich mir die Saison nicht reinteilen? Am Ende muss jeder Goalie damit klarkommen. Deswegen ist Kevin kein schlechter Goalie und Kwapp am Ende auch kein Übermensch. Aber ich denke, also wenn es so kommen könnte, wäre es eine super Sache für uns. Und ich denke am Ende auch für Nikita Kwapp wieder ein richtig gutes Sprungbrett, einfach Fuß zu fassen. Ja, weil
Ja.
am Ende kann er sich empfehlen dadurch. Kann dann irgendwie Nummer 1 Goalie sein bei uns, bei einem anderen Verein, wie auch immer. Und ja, von daher würde ich mich da sehr drüber freuen.
Ja, dann schauen wir mal, was die Zeit so bringt, was die Eispiraten draus machen. Ist ja immer positiv, wenn sich Spieler von selber bei einem ehemaligen Verein melden und sagen, hier, wie sieht's aus, das Experiment ist schiefgegangen, ist ja auch einfach nur, ist ja auch normal, wenn du die Gelegenheit kriegst, nach Amerika zu gehen, musst du das als junger Spieler annehmen.
Ja.
Und wenn du dann halt einfach sagst, hier, pass auf, ich habe es jetzt versucht, ist aus den unterschiedlichen Gründen schiefgegangen oder hat nicht geklappt oder es ist nicht das passiert, was ich mir vorgestellt habe, ich würde gerne wieder zurückkommen wollen. Warum nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre ein Goalie-Duo, da würde ich sehr, sehr beruhigt schlafen.
Und du hättest einen interessanten Podcast-Partner, wo du erstmal ausfragen kannst, wie man sich das vorstellen kann, wenn man dann auf einmal drüben in Übersee ist und wie alles so abläuft.
Genau, also Ronny, Quappo muss kommen. lass uns mal weiter gucken. Es gibt ja jetzt auch von der Eishockey News schon gewisse Abgänge, die schon eigentlich feststehen, wo du einfach sagen musst, die müssen sowieso noch offiziell bestätigt werden, aber ich denke, dass lass uns mal kurz über die reden, die schon feststehen und die bestätigt sind, ist Craig Kreutzer und Corey Mackin. Das gerade Corey Mackin müssen wir nicht drüber reden, das war schon länger klar, dass er gehen wird, dass er das Angebot von wahrscheinlich Düsseldorf angenommen hat. Bei Craig Kreutzer ist es so, dass es das Angebot wohl aus Dresden gegeben hat. Da denke ich, wird es eher darauf hinauslaufen, dass wahrscheinlich Dresden, bevor sie es offiziell bekannt geben, erstmal warten wollen, wie die Playoffs ablaufen in der DEL2, um einfach zu gucken, in welcher Liga ist man, weil ich glaube, ohne jetzt Craig Kreutzer nahe treten zu wollen, ich glaube, er ist ein solider Zweitliga-Verteidiger, aber DEL würde ich ihm jetzt auch nicht zutrauen, also dann hätte Dresden, glaube ich, nicht aus seinen Fehlern gelernt vom letzten Jahr, also ich denke, dass man da vielleicht eher sogar noch abwartet, was da passiert und nichtsdestotrotz, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so das Forum lese und wie da teilweise über Craig geurteilt wird, bin ich ganz ehrlich der Meinung, also ja, es ist ein Spieler, den ich trotzdem gerne weiter in meinen Reihen gesehen hätte. Bin ich ganz ehrlich. Der Typ hat 28, 29 Minuten Eiszeit geschluckt, hat eine sehr, sehr solide Plus-Minus-Statistik für diese enorme Eiszeit. Also das ist, wenn mir jetzt jemand sagt, wer 29 Minuten auf dem Eis steht, hat auch genug Zeit, Scoring-Punkte zu sammeln als Verteidiger, da sage ich, ja, stimmt. Er hat genug Zeit, wahrscheinlich offensiven Output zu sammeln, aber hat aber auch genauso viel Eiszeit, um bei wahrscheinlich 50 Gegentoren auf dem Eis zu stehen. Und wenn ich mir Craigs Plus-Minus-Statistik angucke, hat er halt einfach defensiv einen sehr, sehr soliden Job gemacht. Und für was ist denn ein Verteidiger da? Garantiert nicht, um enorm Scoring-Output zu sammeln. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Typ hat in den Jahren, wo er hier gespielt hat, kaum verletzt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja auch noch ein, in unserer Situation vor allem, ist das ein enormer Pluspunkt, zu wissen, du hast dann einen Craig Kreutzer, der hat ja 52 Spiele gespielt oder 50.
Ja, definitiv. Also wurde ja auch immer als Pferdelunge bezeichnet, dass er so lange gespielt hat und verletzungsfrei und so viel Eiszeit. Teilweise natürlich auch ganz wilde Zeiten gehabt, wo er gefühlt alle zwei Tage von Bremerhaven nach Grimmitschau zurückgefahren ist. Von daher, ja, es ist halt so, klar, wenn er nach Dresden wechselt, verliert er halt ein paar
Sympathiepunkte.
Punkte mehr, als wenn er woanders Sympathiepunkte mehr, als wenn er woanders hingegangen wäre. Grundsätzlich, aber wie du halt sagst, es wäre halt auf jeden Fall ein Verteidiger gewesen, wo du weißt, was du hast, was du erwarten kannst. Er spielt halt alles ein bisschen unauffälliger mittlerweile, wahrscheinlich aber auch, weil vielleicht Jussi ihn da ein bisschen vorgibt, wie er sich das Verteidigungsspiel vorstellt und wünscht. Natürlich kann man dann am Ende sagen, wenn ein Verteidiger relativ unauffällig ist, ja gut, man kann auf ihn verzichten. Die Eiszeit sagt dann halt am Ende wieder was anderes, zumindest so, wie es der Trainer halt sieht. Aber ja, also da muss man dann am Ende dann sagen, wenn so ist, Haken dran, dann muss man gucken, wie kriegt man einen Ersatz hin oder wo findet man einen Ersatz, der das ausfüllen kann. Und ja, von daher würde es auf jeden Fall ein Loch reißen, aber ich denke trotz allem nicht ein Loch, was man nicht irgendwie schließen kann.
Das stimmt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt auf den nächsten Abgang noch blicken, was Corey Mackin ja ist, der ja bestätigt wurde auch, Ja, tut mir so ein Abgang von Corey Mackin schon weh, aber er ist nicht unersetzbar. Also wir haben auch Colin Smith und Tobias Lindberg ersetzt gehabt. Und wenn ich jetzt sehe, ja, wie ein Kobe zum Beispiel hier aufgetreten ist in diesen paar Spielen, die er hatte, dann hättest du schon mal ein kleines Puzzlestück, wo du ganz ehrlich sagen musst, du musst ja nicht Corey Mackin 1:1 ersetzen, aber wenn du dir einfach vielleicht mal 4 Kontingentspieler zusammenbastelst, die einfach mal das machen, was für Kontingentspieler eigentlich die Aufgabe ist, nämlich zu liefern, dann kannst du auch so einen Corey Mackin im Kollektiv ersetzen.
Ja, ich sag mal, was halt sicherlich am schnellsten auffallen wird, ist halt seine spielerische Art, die er halt hat, dieser Wirbelwind, dieses immer noch eine Körperdrehung auf gefühlt 2 oder 1 Quadratmeter. Das wird halt einfach sicherlich fehlen. Und oder das wird das sein, wo man am ehesten merkt, dass er im Spiel fehlt. Er ist halt auf jeden Fall ein absoluter Könner auf dem Eis und kann halt durch seine Performance definitiv eine Mannschaft deutlich besser machen. Ja, und wie du es halt am Ende sagst, man sagt immer, man kann so einen nicht ersetzen, aber am Ende muss halt, vielleicht braucht man halt keinen, der wirbelt und sich irgendwie verrennt, aber vielleicht brauchst du auch einfach mal wieder einen, der genau weiß, wo das Tor steht. Robbie Sonic war jetzt so nicht bekannt dafür, dass er 3 Pirouetten und sich 8-mal gedreht hat, sondern der wusste halt einfach genau, wo der Winkel ist und hat nur oben eingeschweißt. Von ja, daher, genau. Wenn du
und das
halt
macht er immer noch.
Und wenn du am Ende halt so einen Typen findest, dann ist das auch gut. Mackin hat halt einfach, sag ich mal, auch für unser Spiel im Sinne von, wie es aussah, hat er einfach unglaublich viel getan. Es hat Spaß gemacht, ihn immer zuzuschauen. Du wusstest, wenn er an der Scheibe ist, selbst wenn da 2 Mann sind, es kann gefährlich werden, da kann er durchgehen und da hat vielleicht einen geilen Moment. Also da waren viele tolle, tolle Sachen dabei. Auch kaum, also eigentlich keine schlechten, ist mir zumindest jetzt nichts im Kopf.
Ja.
Aber am Ende muss man ja auch sagen und so ehrlich sein, so einen Spieler, den kannst du halt auch kaum, außer man würde sich komplett ausziehen bis auf die Hosen, an so einem Standort halten. Und dann ist halt die Frage, ja, was bringt es dir, viel Geld für einen Spieler zu bezahlen, wenn ich vielleicht das Geld nutzen muss und kann, um, und das haben wir ja dieses Jahr gesehen, auf der Ausländerposition zumindest 3 Stellen richtig gut zu besetzen und zumindest so zu besetzen, wo man denkt, das könnte funktionieren.
Auf jeden Fall. Und wenn du halt jetzt mal noch so siehst, dass, und jetzt kommen wir wirklich mal auf die in der Eishockey News zitierten Abgänge zu sprechen, was wirklich eigentlich auf der Hand lag, sind wir mal ganz ehrlich, dass Siggi keinen Vertrag mehr in Grimmitschau kriegt, dass die Zeit von Maxime Trepanier hier zu Ende geht. Und auch, dass Tim McAuley geht. Und das tut mir halt auch ein bisschen sehr leid, weil ich mag ihn als Typen. Aber wie gesagt, wenn wir es schon im letzten Podcast angesprochen haben, du hast schon mit Siggi einen Kontingentspieler 2 Jahre durchgeschleppt, wo du eigentlich sagen musst, das ist eigentlich unnötig gewesen. Und dann musst du bei Tim einfach auch sagen, ja, das ist so sympathisch, die Typen halt wahrscheinlich zwischenmenschlich wirklich sind. Aber im Endeffekt musst du halt einfach mal auf die harten Fakten gucken und da zählt bei so einem Kontingentspieler leider auch halt einfach der Output und da haben alle 3 wirklich mehr als zu wünschen übrig gelassen und ja, da hat es einfach wirklich auch diesen Wechsel gebraucht, meiner Meinung nach.
Ja, sind glaube ich halt alles Positionen, wo man sagt, da muss man jetzt nicht großartig überlegen oder großartig hinterher trauern. Sag mal, McGarley wäre sicherlich jemand gewesen, wo ich sage, okay, vielleicht mit den passenden Leuten an der Seite kann er vielleicht auch nochmal ganz anders performen, aber das ist dann halt auch wieder okay, was kostet der Spieler, was hat er dir gebracht, wie viel Hoffnung willst du reinsetzen, dass es funktioniert, bezahlst du am Ende wieder viel Geld, um am Ende keinen Ertrag zu haben und es ist immer ein Abwiegen und ich glaube, das hatte ich das letzte Mal gesagt, vielleicht sollte unser Blick halt dann doch wieder eher Richtung Talente über See gehen, statt halt hier irgendwelche Spieler zu nehmen, die ja aus der DEL vielleicht Auslaufmodelle sind und dann hier noch ein bisschen rumgetingelt haben, ohne das jetzt wirklich alles schlecht reden zu wollen, aber vielleicht da jemanden finden, der dann ja so überzeugt und einschlägt und ja eine andere Leistung einfach bringt. Das ist halt immer eine kleine Lotterie, Kann sein, dass am Ende einer von denen innerhalb der Liga wechselt und macht dort 50 Punkte. Dann ist das schön für den. Dann haben wir vielleicht einfach nur Pech gehabt, dass er bei uns nicht so performen konnte. Ja, aber am Ende, was willst du machen? Man kann nur das Hier und Jetzt betrachten und das spricht bei keinen eigentlich großartig dafür, dass man sagt, okay, man muss zwingend mit ihnen verlängern.
Definitiv. Macht natürlich auch, wenn die Eishockey News das so geschrieben hat, macht natürlich auch wirklich die Tür weit auf für Spekulationen. Wenn du jetzt sagst, es gibt einen Umbruch auf den Kontingentstellen, du sprichst diese Spieler an. Über Ben Kobe haben wir ja gerade eben schon gesprochen. Jetzt lassen wir noch auf Adam McCormick schauen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du die Möglichkeit hast, Adam hier in Grimmitschau zu halten, solltest du eigentlich ja alles versuchen, was in deiner Macht steht, um das umzusetzen.
Also ja, natürlich. Also so einen Spielertyp willst du auf jeden Fall nicht gehen lassen. Und sag ich mal, wenn Sarah nicht geblieben wäre, dann hätte ich schon gesagt, dann wäre er auf jeden Fall auch ja. In einer Position, wo ich sage, irgendeinen von den beiden, den musst du eigentlich behalten. Ja, also wäre mega, mega wichtig, ihn zu halten. Dann hast du die erste Reihe schon wieder fertig oder komplett.
Ja.
Aber es wird einfach halt auch am Ende eine Geldfrage sein und werden. Wir sind nicht die Einzigen, die sicherlich ein Auge auf ihn haben werden. Und man sieht es ja am Ende, Düsseldorf kauft sich so ein bisschen wieder alles zusammen. Wer weiß am Ende, wie es in Krefeld ausgeht. Wer weiß, wie es in Kassel ausgeht. Dresden kommt runter. Das sind halt alles sehr finanzkräftige Clubs, die aufsteigen wollen. Auch ein Landshut, die natürlich mit Geld locken können und mit der Ambition, dass man DEL-Eishockey spielen kann. Aber ja, wenn ein Angebot gemacht wurde oder Angebote, was ich natürlich denke und hoffe, dann würde ich mir wünschen, dass er hier bleibt. Aber ja, kann genauso gut sein, dass man halt am Ende drüber reden, okay, dass er woanders hinwechselt und man dann wahrscheinlich sagen muss, okay, das Portemonnaie ging halt einfach nicht weiter auf. Und da ist dann halt, ja, dann muss man halt jemanden finden, wenn ich jetzt so überlege. Ich meine, es steht zwar da als Abgang, ich weiß es nicht, ob das jetzt wirklich alles 100% fest ist, aber so ein Finn Fuchs hätte mir gefallen, den kannst du auch neben einen Sacher stellen in der ersten Reihe. So ein Typ von Schlag, wo du sagst, okay, da ist halt vielleicht 24, 25, bumm, komm, kannst du auch in der ersten Reihe stellen, ambitioniert. Und ja, von daher.
Wo steht er als Abgang?
Es wurde geschrieben, dass er halt wieder nach Chur geht, weil es ja nur eine Leihe war. Von daher, ja. Ob es da jetzt noch Gespräche gibt oder im Nachhinein, das weiß ich nicht. Aber es war jetzt logischerweise, weil es halt hieß, er ist eine Laie und nur bis Saisonende da, was er erstmal als Abgang so bekannt gegeben, zumindest was jetzt hier bei der freien Presse und so stand.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es die Möglichkeit gibt, so ein Finn Fuchs hier in Grimmitschau zu halten, ich sag mal so, in Chur, also dieser Verein Chur, der gibt ja nicht Finn Fuchs einfach so aus Jux und Dollerei ab. Also ich gehe mal davon aus. Ja, offiziell hat er noch Vertrag in Chur für nächste Saison. Aber ich denke, vielleicht hat man das ja auch so ein bisschen perspektivisch gemacht, um zu zeigen oder um zu sagen, hier, pass auf, guck dir es an. Wenn dir es taugt, setzen wir uns im Sommer nochmal zusammen und dann schauen wir mal, was eventuell dabei rauskommt, was der neue Verein zu bieten hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es eine Möglichkeit gibt, Finn Fuchs hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du Finn Fuchs verpflichten könntest, wäre das für mich vielleicht so eine Art Kreuzerersatz, wenn du es jetzt mal wirklich so sehen willst. Also von daher wäre schön, wenn das klappt. Wie gesagt, Finn Fuchs hätte ich nachher auch noch angesprochen. Finde ich, hat mich in den Spielen, die er hier war, wirklich überzeugt. Ja, bleibt jetzt noch die Frage, was machst du mit Scalzi? Da gehen unsere Meinungen, Nomi, auch ein bisschen auseinander. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das Alter von Mario im Endeffekt eigentlich scheißegal. Du hast vorhin schon gesagt, es gibt nur gute oder schlechte Spieler. So sieht es ja Jussi auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den Spieler der Qualität Mario Scalzo, der dir trotzdem mindestens 22 Minuten solide Zweitliga-Eiszeit pro Spiel bietet, den findest du auf dem deutschen Sektor selten, auch mit 41 Jahren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du auch dazu siehst, wie wenig Strafen Mario hat und alles, wie er trotzdem auch mit Auge spielt, mit Stellungsspiel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, noch die nächsten ein oder zwei Jahre mit Mario zu gehen. Wenn er das selber natürlich möchte.
Ich sag mal so, da würde ich dann erst wieder drüber reden, wenn dann die Entscheidung pro oder contra gefallen ist. Da kann man das dann nochmal sortieren. Da kannst du dann entweder sagen, warum es richtig ist, dass er bleibt, oder ich sage, okay, das sind die Gründe vielleicht, warum er auch geht. Ja, ansonsten, weil über ihn ist ja aktuell angeblich das Gerücht, dass er vielleicht nach Leipzig wechselt. Aber ja, ich tue mich da immer schwer mit Gerüchten, weil am Ende, solange es nicht bestätigt ist, muss man halt einfach mal abwarten. Und nur weil man vielleicht irgendwo was aufgeschnappt hat, muss ja nicht immer alles gleich stimmen. Von daher.
Genau.
Ja, ich bin ja eh immer der Typ, der immer vollstes Vertrauen abgibt an die Verantwortlichen, wo ich sage, die müssen am Ende wissen, was wird, beziehungsweise wissen, welchen Kader sie haben wollen. Wenn Jussi sagt, er will mit dem Mario planen und er kann damit umgehen, dann ist das so. Wenn er aber sagt, nee, pass mal auf, ich will schnelleres Eishockey spielen und ich will da vielleicht auch eine Verjüngung in der Mannschaft haben, ja, dann kann es halt genauso auch gegen ihn sprechen, ne?
Nomi, wenn wir jetzt nochmal in die Offensive schauen und lassen das einfach nur mal ein Gedankenspiel machen oder einfach mal unsere Wünsche äußern, weil wünschen können wir uns ja wirklich viel, was im Endeffekt dabei rauskommt. Ich stehe da auf einem anderen Blatt Papier, aber ich habe es ja im letzten Podcast schon angesprochen, also gerade es wären Verpflichtungen von Lutz, Streu, Brune, Kunekat, Johannes Schmidt und auch Dennis Schäfrin, also das wären 6 Spieler in der Offensive, wo ich ganz ehrlich sagen muss, die wären für mich No-Brainer, die würde ich alle 6 gerne weiterhin in Grimmelschau sehen. Dazu noch 2 Kontingentspieler im Sturm, vielleicht sogar, oder eigentlich sogar 3 Kontingentspieler im Sturm, dazu noch Dylan Ruck. Da hast du 10 offensive Spieler, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ja, da hätte ich ja überhaupt keine Bauchschmerzen damit, das wäre ein geiler Sturm. Dazu vielleicht noch, ich muss ganz ehrlich sagen, Vinny Saponari, also der kann bei mir noch die nächsten 15 Jahre hier spielen. Nee, aber gerade die 6 müssen wir da, also wäre für mich ein geiler Sturm.
Ich sag mal, bis auf Tim Lutz, wo ich halt zwiegespalten bin, einfach aufgrund seiner Verletzungen und auch aufgrund, dass wir noch nie ansatzweise sehen konnten, wie es mal über 20, 30 Spiele vielleicht ohne Leistung ab ist oder abrufen kann. Er wird sicherlich eine sehr günstige Möglichkeit sein, wenn man sagt, man gibt ihm eine Chance, dass er hier spielen kann, wird er uns sicherlich jetzt nicht Unmengen an Geld kosten, weil er natürlich auch erstmal sich überhaupt wieder beweisen will, muss, wenn er noch Eishockey-Profi werden möchte. Von daher kann man sagen, okay, aus dem Gesichtspunkt könnte man ihm natürlich das anvertrauen. Bei den anderen, wie du sagst, hätte ich jetzt auch nicht viele Kopfschmerzen. Man hat definitiv auf jeden Fall auch mit Streu und Brune 2, wo man sagt, kannst du auf jeden Fall auch in der zweiten Reihe vielleicht mit unterbringen. Und der Rest hast du dann eigentlich schon wieder eine gute dritte Reihe. Also ja, da muss man am Ende dann einfach schauen, wie die Entscheidungen fallen. Kunekat, Streu waren auf jeden Fall Verpflichtungen im Nachhinein, wo man sagen kann, die haben uns auf jeden Fall nach vorne gebracht. Und haben ja sofort eingeschlagen, muss man ja auch so sagen, oder sofort ihre Haltung ein bisschen gezeigt. Und ich hoffe und denke, dass mit der Chance, die wir beiden gegeben haben, wir auch eine gute Grundlage haben bei den Verhandlungen, um da vielleicht eine Verlängerung rauszuhandeln.
Auf jeden Fall. Und wenn du dazu überlegst, dann hast du noch eine 4. Reihe, die ja eigentlich auf dem Papier schon steht, mit Michel, Neiger und Biggins. Könnte ich mir jetzt schon genau fast so vorstellen, die hört sich für mich eigentlich auch schon relativ solide an. Und wenn man dann und, oder was sagst du, du guckst so kritisch, nicht?
Nö, war nicht kritisch.
Okay, dann ist es einfach nur die Müdigkeit hier kurz vor um 11. ja, und wenn du überlegst, also zu den Spielern, die ich gerade genannt habe, habe ich noch so meinen Hot Take, den ich jetzt einfach mal noch so raushauen will, weil wir haben uns ja jetzt da auch schon privat drüber unterhalten. Auch wenn er sich gestern im Spiel leider schwer verletzt hat in Weißwasser, Alexi Dahu. Ich muss ganz ehrlich sagen, wäre für mich, wenn du jetzt wirklich sagst, du musst dich noch im Sturm ein bisschen verjüngen und musst halt leider einen Spieler wie Vinny Saponari ziehen lassen, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann sollte man vielleicht mal gucken, ob man nicht so einen Alexi Dahu mit einem deutschen Pass, einer Frau, die aus der Nähe von Grimmelschau kommt. Alexi hat den letzten Sommer komplett hier in Grimmelschau verbracht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, warum nicht einfach mal einen Spieler aus aus Weißwasser loseisen und hier nach Grimmelschau bringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das wäre eine Verpflichtung, die würde mir sehr, sehr gut gefallen. Vorausgesetzt, es besteht die Chance auf einen deutschen Pass. Weil für den Kontingentspieler, muss man ganz ehrlich sagen, hat er in Weißwasser dieses Jahr eher nicht so überzeugt.
Ja, also ich sag mal, gerade auch mit den Erwartungen, die man hatte, ne, da hat er in England drüben Topscorer gewesen, ligaweit, wo man sagt, er kam ja
Königstransfer gewesen. Ja.
Genau, hat man viel reingesetzt und hätten wir genauso, wenn er jetzt hier unterschrieben hätte, hätten wir ihn wahrscheinlich vorher auch mit Lorbeerkranz empfangen und gesagt, hier ist er.
Genau.
Ja, weiß jetzt nicht, warum da jetzt wieder so ein Unterschied ist. Er war dann auch zwischenzeitlich mal verletzt, hatte ganz gut angefangen, dann aber halt auch stark nachgelassen. Das hat man ja schon mal ausgewertet. Schwierig. Also, ja, am Ende, wenn man halt, also er, seine Spielweise, seine Spielart und dass er auch irgendwie Punkte macht, das wissen wir ja, wo du sagst, also als Deutscher ist er, der wäre er Gold wert. Vielleicht kann man ja ihn aber sogar auch mit einem, ja, mit einer A-Stelle am Ende die Chance geben. Also ich würde ihn da jetzt auch noch nicht abschreiben. Vielleicht, wer weiß, was auch nicht so gestimmt hat, vielleicht ist es dann hier in Grimmelschau mit Frau an der Seite und allem, mit der gewohnten Umgebung, vielleicht schon wieder was ganz anderes mit einem passenden Nebenleuten. Ja. Also ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen, von mir aus auch mit einer A-Stelle, muss dann natürlich am Ende liefern, aber das, ich sag mal, warum nicht, ne? Also das wäre einer, wo ich sage, einem kannst du auf jeden Fall die Chance geben, wo man sagt, der muss liefern oder der muss, kann sich beweisen. Und wenn du die anderen Stellen dann so vergibst, wo du sagst, okay, du besetzt das alles ein bisschen frischer und neu, ja, dann ist es doch trotzdem, glaube ich, ganz gut. Und wenn er bei uns aufblüht, dann freuen wir uns alle, dass wir ihn geholt haben.
Unser Kader steht eigentlich, wenn du es jetzt so siehst, also sagen wir mal so, Ruck, 3 Importstellen im Sturm, Alexi Dahu als Deutscher, dazu Brune, Streu, Kunikat, Chevy, Lutz, Neiger, Biggins, Michel, 13 Stürmer. Du, was willst du mehr? Der Kader steht.
Kannst du aufhören, sperr zu den Laden.
Ronny, hör den Podcast an und lehn dich zurück und ja, die Nummer, mach die Verträge fertig. also ich muss, also, wenn, nee, jetzt wirklich Spaß beiseite. Also, das wäre ein Sturm, mit denen ich wirklich leben könnte. Also da muss man halt wirklich noch gucken, was machst du in der Abwehr? Wie gesagt, wir haben noch gar nicht über Ole Olef gesprochen und auch über Felix Thomas. Da hast du auch wirklich Routines drin, auf die du dich verlassen kannst, müssen wir ganz ehrlich dazu sagen. Für Schmitte wird die Zeit in Grimmelschau wahrscheinlich vorbei sein, wird ja auch schon so gerüchtet. Bei Alexander Fladeljikow auch. Da muss ich es nicht nochmal betonen, wie kritisch ich das sehe, weil ich bin der Meinung, dass Alexander Fladeljikow eines der größten Eishockey-Talente ist, die wir hier in Grimmelschau nach Maxi Farber gesehen haben. Und ich denke, dass er uns irgendwann wahrscheinlich auch hoffentlich mal eine lange Nase zeigt, weil ich denke, dass Fladi hat vom Spielwitz her, vom Läuferischen her, das hat ja auch Luis Brune bestätigt, hat er alles zu einem sehr, 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 sehr guten, ja, deutschen Verteidiger. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das wirklich schade, dass so einem Spieler teilweise auch die Lust am Eishockey genommen wird, was man so hört. Und ich hoffe, dass Fladi, wenn es nicht in Grimmelschau ist, aber irgendwo anders halt, dann auch die Lust im Eishockey wiederfindet. Weil es ist ein überragender, meiner Meinung nach, ein überragender, talentierter Eishockeyspieler.
Da kannst du, oder da freue ich mich auf den Podcast dann mit Jussi, wenn du ihm dann endlich die Frage stellen darfst.
Ja. Da warte ich wirklich schon lange drauf. Also ich habe mich mit Jussi jetzt schon über viel unterhalten, aber wenn ich den in der Edeka sehe, dann frage ich ihn natürlich nicht nach Alexander Fladeljikow aus, da unterhalte ich
sondern
mich
mit ihm. Sondern warum er nur einen Kasten statt 2 Kästen Bier mitnimmt.
Genau, was da los ist. Was da los ist. Wir unterhalten uns über Newcastle, über Champions League, der ist ja wirklich Hardcore Newcastle-Fan. Wir unterhalten uns dann, wenn wir uns sehen, eher über andere Sachen. Wie gesagt, alles Gute übrigens zum Kind. Er ist Papa geworden. Das müssen wir hier im Podcast auch noch ansprechen. Also Jussi, du wirst es nicht hören, aber trotzdem privat habe ich es ihm schon geschickt, aber alles Gute zum Papa, wenn man das so sagen will. Ja, der Familienstandort Grimmelschau wird nochmal größer. Das wird übrigens auch unser der Podcast-Name sein, Familienstandort Grimmitschau, so würde ich es einfach mal nennen jetzt.
Ja.
Ist ja im Endeffekt jetzt mehrmals in dieser Folge rausgekommen, dass Grimmitschau ein Familienstandort ist. Also von daher wird der Standort wieder ein Stück größer, wenn er seinen Sohn und seine Frau mitbringt nächstes Jahr. Und ja, Nomi, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas vergessen? Wir haben ein gutes Roundup gemacht, zweite Liga. Wir haben eigentlich alles angesprochen, oder ist noch irgendwas, was noch offen ist?
Ich denke nicht. Ich denke, wir werden jetzt gucken vielleicht auch, wie wir es mit dem Podcast am besten hinkriegen, wenn Aaron uns gut füttert und wir sagen, okay, es lohnt sich jetzt am Ende dann eine Folge zu machen, dann versuchen wir da, denke ich, regelmäßig wieder dran zu bleiben. Ansonsten sollen sie es uns sicherlich auch nachsehen, wenn jetzt mal dann vielleicht eine Woche mal nichts passiert. Am Ende ist man ja auch darauf abhängig. Aber am Ende, wir haben immer noch die Playoffs und Playdowns, die in der Liga laufen, wo wir auch mal gerne immer Bezug nehmen können. Am Ende gerade die Playdowns, eine sau interessante Serie. Und auch wenn es dann natürlich ins Finale der Liga geht, wer steigt auf? Sicherlich auch etwas, wo man mal einen Blick hinwerfen kann. Aber man hat es gesehen heute, wir hatten eigentlich ja gar nicht so viel zu erzählen und haben die Zeit auch schon wieder ganz gut rausgeritten.
Auf jeden Fall.
Auf eure Laberlauchs ist Verlass. Und dann schauen wir mal, dass wir
so euch sieht's aus.
Über den Sommer begleiten und mitbringen und dann hoffentlich dann auch irgendwann mal die ersten Neuzugänge diskutieren können.
Ja, auf jeden Fall. Also das muss das Ziel sein. Ich würde versuchen, also ich jetzt persönlich würde noch versuchen, in Podcast oder einen Abschluss-Podcast mit Buschi und mit Aaron irgendwie noch auf die Beine zu stellen, weil es gibt da noch so ein paar Themen, die mir noch so unter den Fingernägeln brennen, die eher so geschäftsführerbezogen sind, was das ganze Thema Sponsoring angeht. Man hört ja das eine oder das andere. Meiner Meinung nach ist für mich auch dieses ganze Thema Stadion, Namensrechte, Gefühl die letzten Monate alles so ein bisschen versickert, wo man sagen könnte, da könnte man noch ein bisschen offensiver rangehen irgendwo. Also da gibt es so ein paar Punkte, die ich gerne...
Überhaupt die Expertenkommission, die eigentlich dieses Jahr ja gegründet werden sollte, hört man auch nichts davon, wo man mal nachfragen kann und muss, was genau jetzt damit ist. Wahrscheinlich ist es so, wenn du die Stadt fragst, sagst du, ja, von Eispiraten kam keiner. Wenn du die Eispiraten fragst, sagst du, von der Stadt kommt keiner. Oder es läuft im Hintergrund und ist an allen vorbeigegangen, aber so richtig mitgekriegt hat es auf jeden Fall keiner. Und ja, also gerade das ist sicherlich...
Ja genau, nee, dann wäre es einfach an der Zeit, wenn man dann mal wieder mal so ein kleines Update sich irgendwo einholt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Weiterentwicklung des Standortes muss ja nicht nur auf dem Eis, sondern auch neben dem Eis passieren. Und von daher wäre es halt einfach gut, wenn man da vielleicht auch vom Buschi mal noch so ein paar Informationen mal wieder so ein bisschen bekommt, was läuft so wirklich im Hintergrund halt einfach ab. Ne? Wo ist man dran? Was passiert? Weil, wie gesagt, der Standort Grimmitschau kann ja nicht nur davon leben, dass die Spieler auf dem Eis eine gute Saison spielen, sondern es muss ja auch im Hintergrund, müssen ja auch Strukturen geschaffen werden, die Profi-Eishockey in Grimmitschau halt ermöglichen. Und gerade wenn wir jetzt das Thema von Rosenheim haben, was wir letzte Woche besprochen hatten, das Stadion für 7,5 Millionen Eigenkapital oder mit Eigenanteil umbauen, wenn du siehst, was an anderen Standorten aufgebracht wird, dann müssen wir einfach dazu sagen, da müssen wir einfach Schritt halten. Und da würde ich gerne von Buschi mal so ein bisschen die Ideen haben, wie wir das in Grimmitschau umsetzen wollen, um einfach weiterhin hier Profi-Eishockey in Grimmitschau zu sehen. Wie soll die Weiterentwicklung aussehen? Und da muss es ja Pläne geben und da können wir uns ja mal ein bisschen, müssen wir uns eigentlich mal austauschen.
Machen wir das.
Weil der Fan, der ja logischerweise sein Geld im Stadion lässt, will ja auch wissen, wie sind eigentlich so die Pläne. Will ja eigentlich auch jeder Angestellte wissen, der für seine Firma arbeitet, wie ist denn das Firmenziel für die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre? Also von daher gibt es da ein paar Punkte, die wir mit Buschi eigentlich auch mal besprechen könnten, wo sich die Eispiraten hinentwickeln wollen.
Gibt es dann hoffentlich positive Nachrichten, das wäre ja zu wünschen, aber ja, muss man am Ende schauen. Also ist meiner Meinung nach schon wieder etwas zu ruhig um alles, aber da muss man mal nachfragen, vielleicht nachhelfen.
Das ist immer gefährlich, ja. Nämlich, ne, wenn es zu ruhig wird. Ich meine, man hat dann irgendwann die Ruwe-Gruppe bestätigt als Hauptsponsor, was ich sehr, war wirklich sehr, sehr positiv. Aber gefühlt ist jetzt so alles so ein bisschen, ja, so eine Stille ist drin, ne? Und Stille ist immer irgendwie ein gefährliches Zeichen.
Ja, definitiv. Also gerade für die großen Ziele oder Aufgaben, die vielleicht vor einem stehen. Aber gut. Muss man mal nachfragen.
Nomi, ich denke, wir haben ein gutes Roundup gemacht. Eine Stunde 40 haben wir auf jeden Fall auf der Uhr. Wir wollten eine Stunde machen. Also von daher haben wir wieder mal alles eingehalten.
Sind wir ja ganz gut drin geblieben, ja.
Genau, was wir uns vorgenommen hatten.
Unsere Frauen werden uns irgendwann aus dem Haus schmeißen.
Ach komm, deine schläft schon, meine ist auch schon ins Bett. Also von daher.
Ja, die schläft unfreiwillig.
Naja,
die zieht sich ja immer zurück. Ja.
Sie hat aber auch einen Briefkastenschlüssel mitgenommen.
Ja, das stimmt. Ja. Das war der Schicksalsschlag, sonst wären wir schon seit einer Stunde locker durch. Ja.
Ich wollte es gerade sagen, wir waren 20.15 Uhr bereit. Und wir, ja. wir hatten zwei Aufträge. Kinder ins Bett bringen, Podcast zu machen.
Ja, und ich habe schon das Essen für morgen gekocht, damit sie sich dann nur noch das Essen in die Mikrowelle schieben muss und erklären. Also... Ja, manchmal sind wir schon ganz schöne Prachtmann.
Husband,
ne?
Of the year, baby.
Ja, das muss man wieder sagen.
Nomi, lass uns die Nummer beenden. Wir sagen erstmal vielleicht bis in ein oder zwei Wochen. Mal gucken, du gehst jetzt auch in Urlaub, gell?
Na, ich mache jetzt drei Wochen Urlaub, Elternzeit in Anführungsstrichen und machte Eingewöhnung bei meiner Tochter im Kindergarten mit. Ein Jahr jetzt schon wieder rum.
Wahnsinn.
Und genau, von daher wartet das auf mich, aber das hindert mich ja theoretisch nicht daran, Podcast aufzunehmen. Wir haben ja, sind ja gesegnet, die Nächte sind ja wirklich ganz entspannt und sie schläft immer ganz toll und schnell ein. Und klar, der Nubi, der fliegt vielleicht mal raus ganz kurz, aber das ist alles immer schnell geklärt. Von daher, ja. Steht das demnächst bei mir an, aber ich bin trotzdem zu allen Schandtaten am Podcast bereit.
Ja, das hört man doch gerne. Sowohl, dass die Tochter durchschläft, als auch, dass der Nomi für den Podcast immer bereit ist. Und, aber eins müssen wir machen, der nächste Podcast ist Vis-a-vis, Baby. Wir sagen jetzt Tschüss und Ciao.
Aus Grimmitschau.